Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ja, nee, der vierte Offizielle war so freundlich, uns zu sagen, dass er kurz vor der gelb-roten Karte steht. Er hatte ja nach der ersten Aktion gegen Ottavio schon gelb gesehen, wo er ihn runterzieht. Und dann während unserem Ballbesitz hat dann Ball mal so mitgenommen, ja, dass auch sein Arm, seine Hand relativ hoch beim Gegner war. Und hat der vierte Offizielle uns mitgeteilt, ja, ein paar Zentimeter höher wäre er vom Platz gegangen. Muss man sich mal vorstellen, ne? Aber immerhin, also sie kommunizieren sich, ich finde es super. An der Stelle auch mal ein Lob.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich weiß ja nicht, irgendwie hört sich Domenico Tedesco ganz schön zerknirscht an, wenn er ein Lob verteilt an die Unparteiischen. Vielleicht liegt es an mir, ich empfinde immer so ein bisschen Weltschmerz, wenn ich aktuell Verantwortliche von Rasenballsport Leipzig sprechen höre. Nicht nur deshalb wollen wir in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte, einen Schwerpunkt auf Leipzig legen. Und ich bin froh, dass wir hier auch zwei Gäste haben, mit denen wir das dann gleich besprechen können. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der @genetze auf Twitter. Und ich begrüße bei mir zum einen Felix Haselsteiner, freier Sportjournalist und Autor der @felixhaa18 auf Twitter. Hallo Felix, schön, dass du mal wieder hier bist.
Schön, da zu sein, freue mich sehr. Hi.
Die Freude ist ganz meinerseits und ebenfalls freier Journalist und Autor. Er schreibt unter anderem auf rblive.de. Er ist auf Twitter der @handballkoti und spätestens jetzt wissen alle Twitterati, dass Uli Krömer hier mit in der Leitung ist. Hallo Uli, schön, dass du hier bist.
Ja, schönen guten Abend zusammen, freue mich auch.
Was sagst du denn zu meiner Weltschmerz-These? Ist das der externe Blick eines Unwissenden?
Ja, das ist einfach Domenico Tedesco, der ist ja kein überschäumender Redner, ne? Der ist ja, formuliert ja oft eher so ein bisschen spröde und fühlt sich dann auch schnell benachteiligt, im Nachteil in so einer Situation, wenn dann ein Spieler kurz vor der roten Karte steht oder gelb-roten Karte steht. Ich fand es aber vielmehr überraschend, dass Schiedsrichter so Tipps verteilen jetzt. Also so, pst, Domenico, den musst du jetzt auswechseln, sonst fliegt der und so. Ne? Ich fand das, finde ich, doch einen sehr netten Service des vierten Offiziellen.
Ja, doch, das gibt es durchaus schon mal. Man möchte ja eigentlich die Platzverweise vermeiden, dass es eben solche Ansagen gibt. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine komplett falsche Erinnerung, aber ich dachte bei Schalke 04, da hatte ich Domenico Tedesco das letzte Mal quasi über einen längeren Zeitraum erlebt, da hatte ich schon mehr positive Vibes bei ihm. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt vielleicht auch die sportliche Situation hineinprojiziere oder es vielleicht auch daher kommt. Aber ja,
Ich glaube, das war gestern so eine Mischung aus dem Gedanken, dass er benachteiligt wurde und so ein Stück Genugtuung, jetzt in diesem Spiel es allen gezeigt zu haben mit einer ganz anderen fußballerischen Herangehensweise, als er das versucht hat im Spiel gegen Union. Ne? Mhm. Und viel Kritik einstecken müssen. Die Leipziger Spieler haben sich auch beschwert, dass die Berichterstattung in Medien teilweise eine Frechheit gewesen sei, hat Willi Orban zum Beispiel gesagt, was nach den ersten, das war schon eine sehr aufgeregte Situation rund um RB. Nach diesem Fehlstart, nach keinem Sieg, nach drei Spielen und dann ist eben jetzt dieser Sieg gelungen, da ist ein bisschen was abgefallen. Ich glaube so, das war so diese Mischung, aus der Domenico Tedesco das rausgeäußert hat.
Mhm. Wir werden das später noch vertiefen und ausführlich auf die Situation in Leipzig blicken, aber auch alle anderen Spiele dieses vierten Spieltags der Erstmänner-Bundesliga werden natürlich nicht zu kurz kommen. Bevor wir loslegen, muss ich aber mich noch bedanken. In diesem Fall bei Botschler, bei Wolfgang W., bei Becky, bei Herrn Regenschein, Sven, Roland und Alex. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen, ausschließlich aus euren freiwilligen Überweisungen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und wenn ihr jetzt euch dazu animiert fühlt, uns auch zu unterstützen, dann geht auf rasenfunk.de/supportersclub. Da findet ihr alle Informationen dazu. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Außerdem könnt ihr auf kiosk.rasenfunk.de unter anderem unseren neuen Hoodie kaufen. Und es gibt noch ein paar einzelne Caps. Das ist uns jetzt erst so ein bisschen zufällig aufgefallen, dass die fast alle wegverkauft sind. Wenn ihr also unbedingt ein Rasenfunk-Cap haben wollt, dann müsst ihr jetzt schnell sein. Also jetzt, nachdem es das Ding 2 Jahre gibt. Aber jetzt sind sie wirklich bald alle weg. Wir haben es durch Zufall neulich gesehen. Dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ich werde es am Ende auch nochmal wiederholen. In der nächsten Sendung werdet ihr an meiner Stelle Nina Potzel hören. Die wird mich vertreten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird sicherlich ganz grandios. Und ich möchte diese Sendung jemandem widmen, nämlich Hasan Talib Hatsch. Jeder, der @HassansCorner auf Twitter mal erlebt hat, weiß, wen ich meine und weiß auch, dass ich da über einen ganz besonderen Menschen spreche, der uns leider verlassen hat. Ruhe in Frieden, Hasan, war immer ein toller Austausch mit dir, den wir vor allem per E-Mail hatten, auch wenn es jetzt zuletzt ein bisschen eingeschlafen war. Ja, dir ist diese Sendung gewidmet und dementsprechend müssen wir auch mit dem Spiel von Schalke 04 anfangen. Es trifft sich auch insofern ganz gut, dass wir heute einen absteigenden Klimax haben werden von Anzahl der erzielten Tore in einer Partie, aber da hat sich Schalke 04 an die Pole Position geschoben, wenn jetzt vielleicht auch aus einer Perspektive, die für alle Schalke-Fans und damit auch für Hasan nicht ganz so positiv zu bewerten wäre, wobei das Ergebnis von 1:6 viel deutlicher ist als der Spielverlauf. Es war ein brutales Spiel für Schalke. In der 6. Minute köpft Morten Thorsby bei seinem Startelf-Debüt das 1:0, das Marius Bülter noch per Strafstoß nach etwas mehr als einer halben Stunde ausgleichen kann. Aber dann sorgen zwei abgefälschte Distanzschüsse von Becker und Haberer noch vor der Pause für das 3:1 und nur 16 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Becker gar zum 4:1. Als dann Sven Michel in der 87. und der 90. Minute noch das 5:1 und 6:1 folgen lässt, ist ein ziemlich gebrauchter Nachmittag perfekt. Uli, warum hatte Schalke keine Chance gegen dieses Union?
Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an Schalke, so nehme ich das wahr, sondern an dieser unheimlichen Klasse, die Union Berlin gerade hat. Also Ich hab das ja selbst am letzten Spieltag verfolgt, als die gegen RB Leipzig gespielt haben und mit einer unschlagbaren Präzision diese Konter eingeleitet haben und genauso haben sie es ja teilweise auch gegen Schalke gespielt. Also Union gelingt gerade wirklich alles. Die sind, glaube ich, gerade die mit Abstand beste und stringenteste Kontermannschaft, was Becker da abzieht. Und wenn dann einer wie Michel, glaube ich, eingewechselt, ne? wenn der reinkommt und dann auch nochmal so eine Performance liefert, so in der Schlussphase einfach nochmal zwei Tore macht. Das hat mich auch erinnert an das Liga-Rückspiel vergangene Rückrunde, als Michel auch nochmal in der Schlussphase in Leipzig getroffen hat und Union dann auch in Leipzig damals gewann. Also ja, wie gesagt, die Schalker können einem da ein bisschen leid tun, weil die einfach in diesen Union-Lauf reingekommen sind. Also ich hab jetzt eher so ein bisschen das aus Union-Perspektive gesehen. Vielleicht kann Felix ja nochmal was aus der Schalker-Ecke sagen oder aus der Schalker-Perspektive.
Ja, kann ich auch. Ich wollte noch kurz, denn ich fand auch einen Vergleich gut. Ich habe mir bei Sven Michel hatte ich so ein bisschen André Schürrle damals Brasilien gegen Deutschland Vibes, weil irgendwie hat der nicht ganz mitbekommen, dass sie sich auf 4-1 geeinigt hatten und macht einfach zwei wunderschöne Tore noch hinten raus. Also irgendwie, das war dann schon noch die Draufgabe. Es war einfach, also ich fand ja, das klingt jetzt wirklich wahnsinnig doof bei 1-6, aber ich fand ja, dass Schalke an mich am Anfang gar nicht so viel falsch gemacht. Sie sind ja auch über den Elfmeter, den ja wieder Bülter geschossen hat und nicht Terodde. Vielleicht können wir darüber auch gleich nochmal reden, dass ein Stürmer mit sehr wenig Selbstvertrauen unterwegs ist im Moment. Und darüber sind sie eigentlich ganz gut zurückgekommen ins Spiel. Also der erste Vibe-Kill, wenn man das so will, durch dieses frühe Gegentor, den haben sie eh noch weggesteckt. Aber ich fand dann schon einzigartig, wie immer wieder dann, wenn Schalke mal ein paar gute Minuten hatte, irgendeine brutale Konterszene kam und Union wirklich einfach im Moment die Mannschaft ist in der Bundesliga, die, glaube ich, am schwersten zu bespielen ist, weil sie unheimlich viel Selbstvertrauen hat. Und weil man irgendwie jeden Stock, den man denen zwischen die Beine wirft, den kicken sie irgendwie einfach weg. Ne? Das merkt man auch daran, dass die mittlerweile ohne Prümmel und ohne Abonnie spielen und trotzdem wahnsinnig viele Tore schießen können. Und dieses Gefühl hat man ja gegen jede Mannschaft, egal ob Spitzenteam oder jetzt Schalke.
Ja, also zu Sven Michel habe ich eine Statistik, die vielleicht seine Leistung perfekt einordnet. Er hatte 3 Ballkontakte und er hat 2 Tore erzielt. Do the math, liebe Hörerinnen und Hörer. Das lief wirklich bestmöglich für ihn. Und das spiegelte sich auch so ein bisschen in dem wider, was Urs Fischer nach dem Spiel gesagt hat. Also neben dem, dass er sich noch an einen Fotografen gewandt hat, Matze Koch, der sich verletzt hat beim 2:1, dem es aber Gott sei Dank inzwischen wieder besser geht, er ist in einen Graben gestürzt. Neben dem hat er gesagt, das war kein gutes Spiel und wir dürfen uns jetzt nicht Illusionen machen, dass wir besser gewesen wären. Das waren wir nicht an diesem Tag. Und er hat damit eben unter anderem angesprochen, eben auf die Entstehung der Tore. Das waren eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, abgefälschte Schüsse zum Teil, die das zum 2:1 und 3:1 geführt haben. Dann der perfekte Start zum 4:1, der aus so einem Missverständnis nach einem langen Pass entsteht und aus einer unglücklichen Klärungsaktion die Becker halt genau vor die Füße fällt. Also es war eigentlich denkbar schlecht für Schalke in dem Moment. Und ich glaube, daher kam diese Einschätzung und gleichzeitig auch das, was Frank Kramer dann über Schalke 04 gesagt hat, der eben auch gesagt hat, das Ergebnis ist natürlich heftig, aber wir waren gar nicht so viel schlechter. Und jetzt stelle ich mir dann die Frage, Uli, wir haben einerseits den Trainer des Tabellen, naja gut, zweiten, jetzt nach 4 Spieltagen darf man nicht überbewerten, aber sehr Union, sehr souverän Union, du hast sie ja gerade auch gelobt. Und auf der anderen Seite haben wir aber den gegnerischen Trainer, der auch zu Recht darauf hinweist, naja, wir hatten auch Chancen, Schalke hatte auch das Mehr an Schüssen, 16:12 Schüsse, haben immer wieder den Raum auf dem Flügel, den du ja schon von Union bekommst, gut bespielt. Auvejan hatte da immer wieder gute Flanken, 7 von 19 Flanken zum Mitspieler gebracht. Also Schalke 04 hat ja dann doch auch viel gezeigt, was auch aus Unioner Sicht durchaus kritisch bewertet werden kann, oder?
Ja, das haben wir jetzt eben gerade schon angesprochen. Ne? Ich glaube aber, das ist dann auch eine Sache der Effizienz. Also ich habe eh das Gefühl, an diesem Spieltag, das war so ein Spieltag der Mannschaften, die weniger Ballbesitz wollten, die sich auf das Konterspiel verlegt haben, ne? Und sich dann gegen Union da durchzusetzen, wenn die eh massiert stehen, das ist schon unglaublich schwierig. Also das hat man ja gesehen. Ich komme nochmal zum letzten Spieltag, wenn der RB hatte damals oder hatte vor einer Woche, glaube ich, 74% Ballbesitz und haben versucht, die Union mit Ballbesitz zu ersticken, aber auch das hat eben nicht geklappt und die haben die Räume gefunden zum Kontern. Und ja, wenn dann ein Aufsteiger kommt, der dann vielleicht auch weniger Qualität noch im Abschluss hat und weniger effizient ist und sich dann durch die Restfeldverteidigung ein paar mehr Lücken auch auftun. Dazu kommt noch das von dir angesprochene Fortune, was Union gerade einfach hat. Also ich glaube, dieses Spiel wird jetzt kein Gradmesser sein für Schalke in dieser Saison. Und die Schalker werden jetzt zwar am Boden liegen nach diesem Spiel, aber das ist, glaube ich, kein Spiel, was jetzt sozusagen den gesamten Saisonvorlauf von Schalke 04 vorschreibt.
Ich weiß, dass das eine durchaus hinterfragbare Statistik ist, aber wollt ihr zweimal bitte raten, wie die Expected Goals bei diesem Spiel verteilt sind? Felix, leg mal vor.
Naja, ich weiß die Torschussstatistik, das sind 16:12 für Schalke, also insofern würde ich jetzt fast sagen, irgendwas Schalke irgendwo zwischen 2 und 3 und Union vielleicht zwischen 1,5 und 2.
Uli, willst du dagegen halten oder soll ich direkt lösen?
Ich hab's zur Pause gehört, da war es, glaube ich, 0,5 zu 1,5. Und dann rate ich jetzt mal am Ende 1,3 zu 2,8.
Ah, okay, also Felix hatte den besseren Riecher. 1,86 ja. Von Schalke zu 0,91 von Union. Das sind jetzt die Zahlen von Between the Posts. Und wie gesagt, Expected Goals sagen nicht alles. Aber es zeigt halt schon, wie bizarr eben diese Chancenverwertung war. Also hier bei Between the Posts heißt, dass die Match-Simulationen, ich glaube, die simulieren dann 1 Million Spiele mit diesen Expected Goals und 65% davon hätte Schalke 04 gewonnen. Das ist jetzt nur Statistik, ist aber nochmal ein ganz gut unterstreicht, ganz gut die Beobachtung, die ihr ja auch gemacht habt. Felix, du hast jetzt schon Simon Terodde kurz angesprochen und ich glaube, da könnte man tatsächlich nochmal ansetzen, denn Schalke hatte eben auf den Flügeln Ballbesitz. Schalke hat es auch ganz gut geschafft, immer mal wieder gefährliche Flanken nach innen zu schlagen. Nicht alle der 34 Flanken waren gefährlich. Aber dann braucht man ja auch jemanden, der die verwerten kann. Ist das eins der Hauptprobleme deiner Meinung nach gerade bei Schalke?
Ja, also ohne das jetzt vielleicht allzu sehr im Detail beurteilen zu können, weil ich jetzt nicht jedes Spiel von ihnen gesehen habe. Aber ich finde schon, dass das wieder dieser Simon Terodde-Effekt ist, dass er einfach in dieser ersten Bundesliga, gerade eben gegen Dreierverteidigungen, wie bei Union Berlin, nicht so gut zur Geltung kommt wie in der zweiten Liga. Es ist ein ewig wiederkehrendes Meme, das da irgendwie dahinter steckt, und es ist fast schon schade, dass wir jedes Mal wieder drüber reden, dass er in der ersten Liga sich deutlich schwerer tut. Aber es ist einfach so. Also ich finde, er bewegt sich nicht so gut. Er ist nicht diese zentrale Figur und dieser Stürmer, der einfach, wo du weißt, dass wenn du ihn in die richtige Position springen wirst, wird er das Tor machen. Das ist er im Moment nicht. Und das finde ich schon beachtlich, und da geht ihnen natürlich schon viel verloren, weil ich muss ansonsten sagen, finde ich die Offensive bei Schalke gerade nicht so schlecht. Also ich finde zum Beispiel Bülter hat eine gute Phase, macht gute Spiele und setzt eigentlich viel sich selbst und andere gut in Szene. Und deshalb kann man das schon ein bisschen auf Terodde ummünzen. Weiß aber auch nicht, inwiefern das ein fußballerisch-taktisches Problem ist oder halt wirklich auch ein Kopfproblem, weil, wie ich schon angesprochen hatte, er traut sich ja jetzt auch im Moment keine Elfmeter mehr schießen oder soll die vielleicht auch gar nicht schießen. Und das ist für einen Stürmer, glaube ich, nie eine sehr gute Nachricht, wenn man sozusagen den einfachsten Schuss im Stürmerleben sich nicht mehr zutraut, wirklich.
Das ist übrigens bei RB Leipzig gerade auch so. André Silva schießt keine mehr. Das machen jetzt Kunku und Olmo unter sich aus.
Mhm. Gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, warum das jetzt so war. Kann natürlich auch sein, dass das Marius Bülter auch deshalb gemacht hat, weil solche Geschichten nur der Fußball schreibt, dass ein Spieler, der vom einen Team zum anderen gewechselt ist, dann gegen dieses Team trifft. Das haben wir sonst noch nie gesehen. Also vielleicht auch deswegen.
Hat er eigentlich gejubelt? Ich habe gar nicht drauf geschaut.
Zurückhaltend
hat er
gejubelt. Aber das wollte ich eigentlich dann nochmal in einem extra Segment mit euch besprechen. Dann, das hängen wir nochmal hinten, an die 3 Stunden dran. Kommen noch mal
die romantischen Geschichten des Spieltags.
Ja, genau, da wollte ich auch nochmal über Körpersprache mit euch viel reden und Mentalität. Das machen wir dann alles in einem Aufwasch. Aber dafür müssen wir uns erst noch ein bisschen warm reden. Das will ich nicht gleich am Anfang machen. Dafür ist es mir einfach zu wichtig. Also Schalke 04 steht jetzt bei 2 Punkten nach 4 Spielen. Tagen wird jetzt dann 3 wichtige Spiele, muss man glaube ich so schon sagen. Auswärts in Stuttgart, zu Hause gegen Bochum und dann auswärts bei Borussia Dortmund. Also wir haben einmal 2 Teams, die eventuell im Rennen um den Klassenerhalt wichtig werden könnten für Schalke 04 und dann natürlich das Derby. Also das wird sehr interessant werden. Und für Union Berlin, die eben damit aktuell Tabellenzweiter sind, punktgleich mit dem Bayern, mit einer sehr positiven Tordifferenz jetzt durch diese 6:1, 11:3 Tore hat Union gerade. Für die Unioner geht es jetzt dann gegen genau jenen FC Bayern zu Hause, bevor man dann auch in der Europa League antreten darf. Die Gegner von Union sind Saint-Gilloise, die haben sich sehr gefreut, Union Berlin bekommen zu haben. Braga und Malmö, das ist die Gruppe, in die Union gelost wurde, und das ist auch in dieser Reihenfolge, dann sind das die Gegner für die Unioner. Und dann werden wir ja sehen, was zum Beispiel in Torsby, der wirklich ein gutes Startelf-Debüt gemacht hat, was in Doki, der auch spielen durfte und gut gespielt hat, was wir von denen dann vielleicht auch in dieser Mehrfachbelastung sehen. Da wird vermutlich auch hin und wieder rotiert werden. Aber jetzt geht's ja erstmal gegen die Bayern. Und dann schauen wir mal, wie Union nach diesem Spieltag dastehen wird. Wir hatten noch ein weiteres Spiel mit 7 Toren. Da hatte ich kurz Angst, dass sich das noch vor das Schalke-Spiel schiebt, das ich ja eigentlich Hassan zuliebe ganz nach vorne ziehen wollte. Aber zum Glück haben Werder Bremen und Eintracht Frankfurt irgendwann aufgehört, Tore zu schießen. Ich rekurriere einfach mal die Abfolge. In der 2. Minute trifft Mario Götze zur Führung, die Jung und Bittencourt jeweils nach Standards in den Minuten 14 und 17 drehen können. Muani macht dann nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2:2, Lindström kurz darauf das 3:2 und So trifft dann in der 48. Minute zum 4:2. Weil aber Füllkrug in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß verkürzen kann, wird es nochmal interessant. Wir sehen sogar 3 Ecken in Folge mit Pavlenka im gegnerischen Strafraum, da schlägt das, solche Geschichten schreibt nur der Fußball-O-Meter ganz schön heftig aus, aber es ist nichts mehr passiert. Es blieb bei diesem 3:4 aus Sicht der Bremer und damit kann Eintracht Frankfurt endlich mal wieder in der Liga gewinnen. Felix, du hast dieses Spiel verfolgt. Welche Erkenntnisse kann man aus so einem wilden Spektakel ziehen, deiner Meinung nach?
Dass sich Sonntagnachmittage vom Fernseher doch lohnen können. Ne? Also ich hatte ja schon kurz Sorge nach dem früheren Sonntagsspiel, das können wir gleich noch drüber reden, dass es jetzt kein absolute Leckerbissen war, aber das hat wirklich
Spaß
gemacht. Davon
werden wir ganz lange noch nichts hören. Also, ja, liebe absolut. Stuttgarter und Kölner, ihr könnt noch ein bisschen chillen. Das wird noch ein bisschen dauern,
bis wir zu dem kommen. Mhm. Nee, aber ich fand, also jetzt romantisch gesehen kann man natürlich sagen, Werder Bremen ist wieder Werder Bremen und diese Thomas Schaaf-Vibes, die da durchs Weserstadion fliegen im Moment, die sind schon sehr da. Ne? Also jetzt nach dem Spiel gegen Dortmund, jetzt nach dem Spiel heute, das war schon ein Ereignis. Also das hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen, weil ich fand, dass Bremen extrem mutig gespielt hat, weil Frankfurt war wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Sichtweise war, aber ich fand, Frankfurt hat extrem viel richtig gemacht, war sehr kreativ vorne mit einem starken Lindström, der wieder gut in Form war, mit einem guten Kamada. Götze war auch, hat wirklich wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und da hat Werder Bremen wirklich gut dagegen gehalten, weil das Spiel hätte auch aus meiner Sicht war eigentlich relativ entschieden. Auch gerade wieder nach dem Effekt dieses Tor knapp vor der Halbzeit und Tor knapp nach der Halbzeit, damit 4-2. Aber sie haben eigentlich nicht aufgegeben. Sie haben trotz der Auswechslung von Bittencourt, die ja, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, war schon mit der beste Bremer am Platz, und auch mit seinem Tor, hat er schon viel ausgelöst, glaube ich, in dem Moment. Und deshalb war ich sehr impressed von Werder und sehr, sehr gute Leistung. Ich glaube, die macht auch viel Hoffnung für die weitere Saison.
Ja, also ich glaube, Hoffnung wird man auf jeden Fall haben auf Bremer Seite, allein wenn man 3 Tore schießt und auch in so einem Spiel eben nochmal fast zurückkommen kann und zwischenzeitlich ja so auch gar auch das Ergebnis drehen kann, dann gibt es natürlich Hoffnung. Ich glaube, was Werder hinbekommen muss, und da war dieses Spiel vielleicht wirklich das perfekte Beispiel, war Ruhe in den richtigen Situationen. Also Götze war zum Beispiel auch deshalb komplett frei bei seinem Schuss aus 16 Metern. Und so war das dann beim Schuss von So zum Beispiel auch. Der war zwar nicht komplett frei, aber er konnte eben diesen Pass annehmen von Kamada, der noch eine zweite Anspielstation mit Lindström auch hatte, die möglich gewesen wäre. All das ist passiert, weil bei Werder gerade alle Spieler meiner Meinung nach immer alles lösen wollen. Und sie wollen immer im Zentrum des Geschehens sein. Also sprich, Stay, Groß, Bittencourt, solange er noch spielen konnte, und dann auch Romano Schmid. Die sind auch ganz oft mit in den Strafraum gegangen, um ihren Mitspielern zu helfen, was erstmal eine ganz tolle Idee ist und auch gut ist, wenn man etwas gemeinschaftlich lösen möchte. Aber dann waren eben Räume frei. Und Eintracht Frankfurt war halt in diesem Spiel extrem gut da drin, das offen zu legen, das auszunutzen. Auch zum Beispiel der Pass von Rode vorm 3-2 von Lindström. Der war perfekt, der war aber halt auch deshalb möglich, weil eben Friedl und Jung schon sehr weit rausgeschoben hatten und das so eine Umschaltsituation nach Ballgewinn war. Ich glaube, das ist das, was Ole Werner jetzt den Bremer Spielern noch ein bisschen mehr einflößen muss, dass nicht alle alles gemeinsam lösen müssen, sondern es gibt schon auch noch Positionen, die man so ein bisschen abdecken muss. Und vielleicht muss Werder auch manchmal dann eben da so ein bisschen die Hektik aus dem Kopf bekommen. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine extrem psychologische Begründung für etwas, was ich taktisch gesehen habe. Aber das war so mein Eindruck, dass sie wollten es zu sehr beim Verteidigen und haben deswegen Räume aufgemacht.
Ja, absolut. Gerade gegen dieses Frankfurt, also ich fand, sie haben halt wieder sehr gut mit Glasner Ball gespielt, mit diesem, also du hast das 3-2 angesprochen, das war doch das von Lindström. Ich glaube, das waren wie viel zwischen Balleroberung und Abschluss? 8 Sekunden oder
maximal
in dem Bereich? Also das war wirklich, das war halt genau das, was sie spielen wollten, und da hast du vollkommen recht, dass Werder hat schon ab und zu mal diese Situation angeboten. Aber ich meinte halt eher, dass man darf ja nicht vergessen, ne? Also von den Namen her ist da schon noch ein Unterschied, und ich finde schon, dass man Werder da ja einfach immer noch als Aufsteiger bewerten muss, klar, und klar. Nicht vergessen darf, dass Frankfurt Champions League spielt, ne? Also die sind ja zwar nicht gut in die Saison gestartet, und ich fand sie auch heute defensiv nicht gut. Also das ist weiterhin, ich fand jetzt diese Umstellung auf Viererkette hat sicherlich mehr Stabilität gegeben, aber wird man halt sehen, ob das jetzt dauerhaft ist oder ob das jetzt einfach meine Entscheidung war, die du halt dann triffst, aber kann man auch sein, ne? Den Werder als Aufsteiger dann mit Viererkette spielen und gerade so 3-4 gewinnen, ist jetzt auch kein Zeichen dafür, dass das perfekt funktioniert hat. Insofern bin ich da noch gespannt, wie sie sich da machen, und wird man auch noch absehen.
Also die Umstellung bei Eintracht Frankfurt, das fand ich auch nochmal sehr interessant. Wir haben es ja in der letzten Woche schon gesehen, Pellegrini auf links und Jakic als Rechtsverteidiger hat in diesem Spiel gut funktioniert, fand ich. Also die Gegentreffer sind ja nach Standardsituationen gefallen, die jeweils schlecht verteidigt wurden. Also das war, glaube ich, so das Hauptproblem. Was ich aber vor allem wirklich stark fand und was eben auch klassisch für Oliver Glasners Mannschaften bisher zumindest immer war, war, wie gut das Pressing funktioniert hat. Muani, Lindström, Götze, Kamada, Rode und So, die haben alle durchgeschoben. Auch Pellegrini und Jakic immer mal wieder, je nachdem, wo eben der Ball war, ob er auf ihrem Flügel war oder auf dem gegenüberliegenden, haben das sehr gut gemacht und im Grunde hat davon ja Eintracht Frankfurt auch das Gros seiner Chancen dann herausspielen können. Fehler von Werder Bremen, die dann eben passiert sind im Spielaufbau durch Ballgewinne, durch Fehlpässe und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell über einen, also Götze fand ich, hat mit dem Magdeburg-Spiel zusammen vielleicht sein bestes Spiel gemacht bisher für Eintracht Frankfurt.
Absolut.
Kamada, da gab es noch Gerüchte rund um Benfica Lissabon vor Anpfiff dieses Spiels. Ich würde sagen, man hat nichts im Spiel gemerkt, dass da irgendetwas in seinem Kopf wäre. Kolo Muani ist, entwickelt sich zu einer Naturgewalt und zwar zu einer Naturgewalt, so wie Naturgewalten auch sind, nämlich unberechenbar. Also er ist der Thomas Müller mit Technik und Physis, fast so ein bisschen. Macht ja auch sehr schön dieses 2:2 mit einem Dribbling, wo man zweimal das Gefühl hatte, wollte er wirklich den Ball genauso verarbeiten, aber vermutlich wollte er das sogar. Es sah nur irgendwie etwas seltsam aus. Also das ist schon eine Kombination, die dann Spaß macht. Zusammen eben mit all den Problemen, die natürlich trotzdem noch bleiben. Also klar, Tuta, Indika standen nicht immer sicher, auch Jakic und ja, also Jakic noch eher als Pellegrini haben auch durchaus ihre Probleme gehabt. Mitchell Weiser war so einer, der ganz viel auseinandergewirbelt hat, fast bei Eintracht Frankfurt, wenn er da hinten rein getribbelt ist mit Tempo. Aber alles funktioniert eben auch nicht so. Oder wenn alles funktioniert, dann geht ein Spiel nicht 4:3 aus oder 3:4. Deswegen will ich mich darüber jetzt auch nicht beschweren.
Na, ich fand auf jeden Fall, dass ich schon gespannt bin, ob das mit Jakic da rechts hinten halt auf Dauer gut geht. Ne? Es ist schon, ist ja nicht seine Stammposition und das, finde ich, merkt man dann schon noch. Man darf jetzt, also heute gegen den Jungen, der jetzt sicher auch nicht der Offensivste unter den Offensiv- oder Mittelverteidigern da ist. Insofern ist es heute, glaube ich, ganz gut gegangen, aber ich bin schon gespannt, gerade auch Richtung Champions League und alles weitere, ob das jetzt wirklich die Besetzung bleiben kann. Also weiß ich, da siehst du sicher noch mehr Frankfurt, Max, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es tut erstmal ganz gut, eine Alternative zu Ansgar Knauf zu haben, der ja auch eher so als Schienenspieler in einer Fünferkette noch ein bisschen besser aufgehoben ist. Ich glaube, seine Zweikampfführung ist was dieser Kette gut tut, an der sich durchaus auch manchmal so ein bisschen ein Tuta orientieren kann, glaube ich. Also der neben Indika und Jakic ist, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, wir haben erst zwei Spiele gesehen, dass auch Tuta da ganz gut mitgezogen wird, wieder in der Art und Weise, wie er seine direkten Duelle bestreitet. Aber ja, klar, du siehst es auch, Jakic hat halt auch immer noch den Drang, in den Halbraum reinzuziehen und Lindström wusste da nicht immer Bescheid. Also manchmal standen sie da auch beide im selben Raum. Manchmal wurde auch nicht abgesichert, wenn Jakic nach vorne gegangen ist. Das hat Rode meistens dann übernommen, aber manchmal war er eben auch schon beschäftigt mit Vorwärtsverteidigen, um es mal so zu sagen. Ja, da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial, aber immerhin hat Oliver Glasner den Switch geschafft, nicht nur den systemischen Switch, sondern auch in den Ergebnissen und in der Spielweise. Und nachdem man gegen Hertha noch 1:1, wo es dann die Elfmeterszene gab, gegen Köln, wo man noch das Abseitstor kassiert, das auch zurückgenommen hätte werden können, jetzt hat man wenigstens mal gewonnen und dann gleicht sich das so ein bisschen langsam an.
Das war übrigens auch so ein Beispiel, ne, wo die eigentlich favorisierte Mannschaft trotzdem weniger den Ball haben wollte. Genau wie das, glaube ich, bei Leverkusen war, wie das bei RB Leipzig war. So hat auch in dem Spiel Frankfurt, glaube ich, 45 Prozent Ballbesitz nur gehabt, ne, und haben sich dann eher auf ein Umschaltspiel konzentriert.
Ja, absolut. Und hat es in dem Fall sehr gut funktioniert. Vielleicht wurde auch dieses Spiel im Mittelfeld gewonnen. Also ich fand auch So und Rode sehr stark und da dem gegenüber dann eben Groß, Stay und dann Schmid ab dem Moment, wo Bittencourt nicht mehr spielen konnte. Das waren, glaube ich, auch so immer wieder Duelle, die verloren gegangen sind. Und das kann einen dann aber auch nicht so ganz überraschen, wenn man sich einfach die Spieler und die Erfahrung anguckt. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Bochum, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt. Werder steht weiter bei 5 Punkten nach 4 Spielen. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann im Heimspiel gegen RB Leipzig, bevor man dann in der Champions League antreten darf. Man hat Sporting Lissabon in der Gruppe, Olympique Marseille und Tottenham Hotspurs, also eine sehr interessante Gruppe. Das sind die Champions League Gegner der SGE, und gegen Sporting darf man direkt zu Hause antreten. Es folgen jetzt 3 Heimspiele. Leipzig, Lissabon und Wolfsburg sind die nächsten 3 Gegner für Eintracht Frankfurt. Damit haben wir die richtig torreichen Spiele leider schon hinter uns. Jetzt wird es ein bisschen weniger spektakulär. Immerhin noch 3 Tore sind gefallen in der Partie zwischen Mainz 05 und Leverkusen. Da haben wir gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Aber Leverkusen kann aktuell nicht mal mit 3:0 gewinnen ohne ein Aber. Und diesmal ist das Aber neben der Entstehung der Tore, die in der 29., in der 39. und in der 41. allesamt nach Fehlern der Mainzer gefallen sind. Eins davon war sogar ein Eigentor von Burkhardt. Ist das Aber vor allem in 2 gelb-roten Karten zu finden. Hinkapier holt sich in der 77. Minute und seine gelb-rote Karte, und Michel Bakker schafft es in der 93. Minute bei einer Führung von 3:0 vom Platz zu fliegen. Das heißt, Linksverteidiger sind das Bernsteinzimmer Leverkusens jetzt in der nächsten Woche mal wieder. Sie sind sehr heiß begehrt und man findet sie aber vermutlich nur sehr schwierig. Das legt so ein bisschen Schleier über diesen vom Ergebnis her sehr wichtigen Sieg für Leverkusen. Es ist nämlich der erste in dieser Saison. Man hat jetzt dann 3 Punkte endlich mal sammeln können. Und das, obwohl man, Uli, wie du es ja schon richtig gesagt hast, auf Umschaltfußball gesetzt hat. Wie würdest du denn jetzt dann die Leistungen von Mainz und Leverkusen bewerten angesichts dieses Spielverlaufs?
Naja, das ist, wie ich das jetzt schon mehrfach angedeutet habe. Ich glaube, das ist der Tatsache auch geschuldet, dass einige Teams tatsächlich Probleme gehabt haben, in die Saison zu finden. Genau so eben Leverkusen, Frankfurt und auch Leipzig, die alle nach dem ersten Sieg getrachtet haben und deswegen ja auch erstmal eine defensivere Spielweise, mit der defensiveren Spielweise begonnen haben, ne? Und sich da zunächst mal in der Abwehr da massiver postiert haben, um dann auch auf Konter zu setzen. Und dann, das ist ja eigentlich, wäre das ja eher auch das Mainzer Spiel, ne? Und insofern ist es schon, ja, es ist eine gewisse taktische Flexibilität und vielleicht auch eine Überraschung gewesen, dass Leverkusen dann so eine Spielweise gewählt hat. Und es ist ja in der ersten Hälfte voll aufgegangen, ne? Mit indem sie eben auch auf die Fehler spekuliert haben und dann gerade über mit Frimpong dann zweimal super umgeschaltet haben. Was glaube ich, das 2 und das 3-0 angeht. Deswegen hat Mainz dennoch kein schlechtes Spiel gemacht, aber es sind natürlich diese Fehler, die einem dann das Genick brechen in so einem Spiel. Ne? Mhm. Trotzdem hat Mainz auch bis zuletzt was versucht, und das zeigt vielleicht auch dann, dass Leverkusen dann noch diese Platzverweise kassiert hat, weil auch Leverkusen gespürt hat, dass dieses Spiel eben ganz lange nicht entschieden war, obwohl es schon so früh 3-0 stand.
Ja, und wobei sich die Spieler da auch nicht so wirklich im Griff hatten. Also Hinkapier hat sich die erste Verwarnung, ach, ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß nur, dass das nicht unbedingt notwendig war. Und bei Bakker war es, weil er Zentner in den Arm gegriffen hat. So hat er sich die erste Gelbe geholt. Die zweite Gelbe in der 93. war dann, da hat er einen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht getroffen. Das kann man noch als unglücklich bezeichnen, aber die erste darf er sich nicht rühren. Aber das ist schon eine sehr gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Leverkusen hat ja auch auf Fünferkette wieder zurückgestellt. Damit haben wir so ein 5-3-2 gegen 5-3-2 gesehen. Und so sah das Spiel dann lange Zeit auch aus. Also Mainz hat viele lange Bälle gespielt und hatte eigentlich nur eine schwache Phase. Und das war in dieser Phase, in der die Tore gefallen sind, die ja denn eben auch alle irgendwie unglücklich waren in der Entstehung. Haben wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Felix, Bo Svensson war sehr angefressen nach diesem Spiel und wollte sich aber auch nicht so wirklich jetzt reinreden lassen, dass das irgendwelche systemischen Gründe gehabt hätten, diese Niederlage. Also er hat gesagt, naja, also wenn 2 Innenverteidiger es nicht schaffen, gegen einen anlaufenden Stürmer den auszuspielen und da den Ball verlieren, dann hat das nichts damit zu tun, dass man irgendwie falsch ausgerichtet gewesen wäre. Es war nämlich eine Frage eines Kollegen in der Pressekonferenz. Würdest du ihm denn zustimmen, dass Mainz 05 eben bis auf diese Fehler ein gutes Spiel gemacht hat und Leverkusen dann vielleicht auch ein bisschen gut davon gekommen ist?
Ja, Nein, kleiner Scherz. Ja, also dem kann man voll zustimmen. Ich fand auch, ich habe mir auch gerade mal die Ballbesitzstatistik angeschaut, das waren 61-39 für Mainz. Das ist ja schon, ich fand sie deutlich überlegener. Ich habe sie als bessere Mannschaft gesehen und wie er halt dann sagt, es ist einfach eine Anomalie dieses Fußballsports, dass du halt diese absurden Situationen hast. Ich meine, diese Frimpong-Tore auch noch zweimal so schnell hintereinander. Es war ja quasi eine Kopie des zweiten, das erste, des ersten, das zweite. Das war schon beachtlich und deshalb kann man jetzt aus meiner Sicht eher systemische Gründe finden für Mainz und gegen Leverkusen. Und ich finde es sehr alarmierend, dass eine Champions League Mannschaft damit so wenig Selbstvertrauen aufläuft und bei aller Liebe Mainz 05 dann deutlich mehr vom Spiel hat und eigentlich Leverkusen abwartend ist und darauf hofft, dass das zwei Innenverteidiger Frimpong durchlaufen lassen. Ne? Also das ist schon spektakulär, wenn man das mal so darzeichnet. Und ja, deshalb bin ich da voll bei ihm. Sehe ich ganz genauso.
Ja, also es gab auch Chancen für Mainz 05. Radetzky hat da so manches beim Stand von 0-0 noch verhindert. Gerade Sivan Widmer hatte Pech bei seinen Abschlüssen, war aber sehr viel im Strafraum in der zweiten Hälfte, hatte 5 Schüsse, davon sind nur 2 aufs Tor gegangen. Insgesamt hatte Leverkusen nur 8 Abschlüsse und daraus dann eben 3 Tore zu machen. Das ist dann auch eine sehr, sehr gute Bilanz. Das muss man so sagen. Auf der anderen Seite eben das, was Felix gerade angesprochen hat, Uli, dass es erschreckend ist, in welcher Verfassung Leverkusen gerade ist. Es ist natürlich erklärbar. Also da hängt Ausscheiden gegen Elversberg im DFB-Pokal, 0-1 gegen Dortmund, 1-2 gegen Augsburg, 0-3 jetzt dann gegen Hoffenheim. Also das ist, glaube ich, die Erklärung der Ergebnisse für diese Verunsicherung. Wie hart würdest du denn da mit Leverkusen ins Gericht gehen? Es ist ja erklärbar, dass man das erstmal defensiver angehen möchte. Und da hat ja dann auch einiges funktioniert. Also Tah und Tabsoba zum Beispiel haben diesmal viel weniger Fehler gemacht als gegen Hoffenheim.
Ich finde das durchaus legitim, ne, dass man in so einer Phase, wenn du mit 0 Punkten da stehst, es ist eine Mannschaft, die eigentlich die Pflicht hat, in die Champions League zu kommen und dann vielleicht mal in so einer Phase so verunsichert ist, dass man sich dann erstmal wieder auf so Basics zurückzieht. Also ich finde das vom Coach absolut nachvollziehbar. Natürlich ist es, wenn man jetzt mal rein sich diese Kader anschaut, ne, dann dürfte Leverkusen nie so spielen. Aber ich jetzt auf diese Phase umgemünzt finde ich es nachvollziehbar. Und ja, Leverkusen brauchte jetzt unbedingt diesen Sieg, um sich da rauszuziehen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir Leverkusen auch nochmal in einer anderen Verfassung sehen werden und auch spielerisch in einer anderen Verfassung sehen werden diese Saison. Aber für dieses Spiel und Spiele in Mainz sind unglaublich schwer, finde ich, auch insbesondere seit Bo Svensson da ist. Insofern sehe ich das eher als einen Schachzug an, den man in der Situation durchaus mal wählen kann.
Und wir haben, Felix, den zweiten Stürmer, der verunsichert wirkt oder zumindest noch nicht treffen konnte, jetzt vielleicht aus anderen Gründen als Simon Terodde, aber auch Patrick Schick steht nach 4 Spielen noch bei 0 Toren. Ich will jetzt nicht mit Minutenzählerei anfangen, das braucht's hier im Rasenfunk nicht. Aber es ist schon auffällig, wie viele Situationen es gibt, nicht nur von Schick. Also ich habe mir aufgeschrieben, Demir Bay, Bakker, Palacios und eben Schick. Sie alle haben den Ball mal verloren nach unsauberen Kontakten und zwar jeweils in aussichtsreichen Situationen. Und damit verpufften einfach so Chancen, die eigentlich ganz gut herausgespielt waren. Also Leverkusen ist immer ganz gut in den Bereich vor dem Strafraum gekommen und dann sind aber diese Ballverarbeitungen unsauber gewesen. Und da war eben auch Patrick Schick mit dabei, der halt eben dann das prominenteste Beispiel ist, weil er in der letzten Saison so überragend gespielt hat. Geht da bei dir dein Terodde-O-Meter auch schon an oder ist es nochmal eine andere Klasse?
Naja, es ist, glaube ich, schon noch, ich glaube, es ist schon noch eine andere. Ich glaube nicht, dass es so tiefenpsychologisch ist wie bei Simon Terodde potenziell. Ich glaube einfach, dass es schon damit zusammenhängt, dass bei dieser Mannschaft im Moment nicht spielerisch nicht sehr viel funktioniert und man dann eben auch, ja, wie wir gerade festgestellt haben, mal auf eine seriösere Variante setzt. Und ich glaube, davon profitiert natürlich Patrick Schick auch nicht, der schon im letzten Jahr auch deshalb sehr stark war, weil natürlich Diaby wahnsinnig viel Konfusion reingebracht hat mit seiner Raumreißerei. Und das hat natürlich dann Schick oft irgendwie als Stürmer diese Freiräume verschafft. Und das funktioniert halt auch im Moment überhaupt nicht. Und ich traue ihm da schon noch vieles zu. Bin aber gleichzeitig, wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das jetzt vielleicht für Patrick Schick fällt mir gerade auf, gar nicht so schlecht. Aber ich bin gespannt, wie Seoane das jetzt wirklich nochmal rüberdrehen kann. Man muss schon verstehen, die spielen ab jetzt bis zur WM im Anfang November, spielen die jede Woche englische Wochen durch. Mhm. Bin halt interessiert daran, wie du das dann schaffst, diese Mannschaft sozusagen taktisch auch wieder in das eigentliche Raster zu überführen. Ne? Also das finde ich schon interessant, dass er sich jetzt in diesem Mainz-Spiel da ganz bewusst davon verabschiedet hat und Mainz den Ball überlassen hat, weil das wieder zurückzubekommen wird jetzt zumindest im Training, ist jetzt nicht viel Zeit dafür. Ne? Also das muss man schon auch irgendwie so konstatieren und sollte man nicht vergessen, dass wenn du jetzt in der Krise bist aktuell, du jetzt nicht mehr Zeit bekommst, dich daraus zu arbeiten, spieltaktisch. Und darauf bin ich schon gespannt bei so einer Mannschaft wie Leverkusen, die ja eigentlich irrsinnig talentiert ist.
Ja, das werden wir beobachten können. War auch eine Partie, wo ich zum ersten Mal seit längerem wieder an die Spieler gedacht habe, die gerade nicht auf dem Feld standen. Also bei Mainz 05, bei den beiden Fehlern von Maxim Leitsch. Da musste ich schon mal kurz an Nia KT, unser Just, denken, auch wenn das natürlich ungerecht ist, so ein bisschen, weil sind eben nun einfach nicht mehr bei Mainz 05. Und bei Leverkusen in solchen Spielen merkst du eben auch einfach, dass es auch Diaby hilft, wenn da eben noch ein Florian Wirtz zum Beispiel ist. Also wenn es nicht nur einen gibt, auf den man sich konzentrieren kann. In dem Spiel war es dann noch mit Frimpong noch ein zweiter, aber das ist eben auch ein Spieler, der sehr wichtig ist für Leverkusen und sicherlich auch in den nächsten Spielen sehr geholfen hätte. Es geht jetzt nämlich dann zu Hause gegen ein ebenfalls sehr gut organisiertes Team. Leverkusen wird zu Hause gegen Freiburg spielen und dann geht's auch los in der Champions League. In der Gruppe der Leverkusen sind gelandet zum einen Brügge, dort spielt man zuerst auswärts, Atletico Madrid, die wird man zu Hause empfangen und der FC Porto, gegen die wird man auswärts spielen und dann eben in der Rückserie dieser Gruppenphase genau andersherum. Ihr werdet das noch rechtzeitig mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das sind die Gegner von Leverkusen für Mainz 05, die jetzt bei 7 Punkten verbleiben nach diesem Spiel. Geht es jetzt dann nach Gladbach, bevor man dann in Hoffenheim spielen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner der Gladbacher, der Mainzer. Und damit sind wir aber bei den Gladbachern gelandet, denn die, Uli, die waren so frech und haben sich einfach nicht an das gehalten, was du hier gerade so schön aufgezeichnet hast. Die hatten weniger Ballbesitz, aber haben es nicht geschafft, mit dem FC Bayern zu gewinnen. Was war da los? Das müssen wir jetzt besprechen. Also es war
Skandal.
Ja, ja, also wirklich, ey, Farke raus, kann ich da nur sagen. Es war ein Spiel der Zahlen. 33-5 Schüsse, 69% Ballbesitz für die Bayern, 14-1 Ecken, das ist alles jetzt aus Sicht des FC Bayern, aber Ergebnis 1-1, weil Upamecano in der ersten Hälfte einmal am Ball vorbeischlägt und Thuram das nutzt und weil auf der anderen Seite des Feldes Jan Sommer mit 19 Paraden einen neuen Männer-Bundesliga-Rekord aufstellt. Nur Leroy Sané kann ihn überwinden. Am Ende steht es 1-1. Felix, du weißt es ja, als ein Journalist, der so wie ich hier in München beheimatet ist, da ist natürlich dann die Aufregung immer groß, wenn der FC Bayern Punkte liegen lässt. Man könnte jetzt sogar die Verfolger von Bayern als Gewinner dieses Spieltags bezeichnen. Interessanterweise macht das immer keiner. Sie werden immer nur als Verlierer postuliert, wenn sie mal Punkte liegen lassen. Ja, wie ernst ist diese Niederlage aus Sicht des FC Bayern? Gibt es denn da Dinge, die man sehen konnte, die schon ein Problem werden könnten in dieser Saison? Oder war das jetzt eben so ein Einzelereignis, wie es halt gegen Gladbach auch immer passiert, wenn man ehrlich ist?
Ich sehe es absolut gar nicht so, dass man da irgendwelche Probleme jetzt erkennen konnte. Wenn man wollte, könnte man jetzt in diesem Upamecano-Fehler eine mögliche Rückkehr zu seiner Unsicherheit erkennen. Aber auch das finde ich eigentlich weit hergeholt, weil er hat per se kein schlechtes Spiel gemacht, würde ich sagen, bis auf diesen ja einen eben Fehler, der halt dann ausgereicht hat.
Und das muss er verhindert sagen, sogar noch das 0-2 in Unterzahl. Das war dann in der zweiten Hälfte. Fand ich ganz interessant, dass das dann alles gar nicht mehr so besprochen wurde, zumindest in vielen Texten, die ich gelesen habe zu diesem Spiel.
Ja, absolut. Mir ist auch aufgefallen, dass die noch, also ich fand, dass das nach dem 0-1 hatten die Gladbacher eigentlich noch ein, zwei ganz gute Chancen, das 0-2 zu machen, weil davor hatten sie nämlich überhaupt keine, das 0-1 zu machen. Ne? Also die Expected Goals vor dem Tor waren 0,00. Das sollte man sich schon nochmal in Erinnerung rufen. Und insofern fand ich jetzt spieltaktisch haben die Bayern mir eigentlich extrem gut gefallen. Ich fand, dieses Mal hat zum Beispiel Marcel Sabitzer sehr gut funktioniert. Extrem aktiv, sehr viele Ballkontakte gehabt. Den fand ich ja gegen Bochum auch einen der in Anführungsstrichen Schwächeren. Und das hat zum Beispiel geholfen, glaube ich, dass sie dieses Einschnürverhalten wieder hatten. Und ich habe mir das schon irgendwie in der ersten Halbzeit auch gedacht, dass es, glaube ich, ja nicht Daniel Farkes ursprünglicher Matchplan war, das Spiel so in die Hände des Gegners zu legen. Also vielleicht war auch nur ein Bluff in der Pressekonferenz davor, wo er, glaube ich, gesagt hat, man wolle auch Ballbesitz spielen.
Also hat er danach und auch nochmal gesagt in der Pressekonferenz. Hat er den Bluff durchgezogen.
Er blüffte auch nach dem Spiel noch. Sehr schön. Nein, also ich fand bei den Bayern eigentlich sehr vieles sehr richtig. Was halt gefehlt hat, und das fand ich schon sehr beachtlich, ist diese kreative Energie von Musiala im engen Raum. Also das ist schon nochmal eine eigene Qualität, die er da reinbringt im Moment. Weil das hat, glaube ich, am Ende nochmal diese letzte halbe Stunde war ein komplett gefährlicheres Spiel im Strafraum selber, fand ich. Und gerade so ohne Lewandowski habe ich das Gefühl, ist Musiala immer noch im Moment der wichtigste Spieler fast. Gegenthesen werden aber natürlich entgegengenommen. Ne?
Uli spitzt gerade schon die Feder. Ja, vielleicht aber dieser ohne Lewandowski-Hinweis, Uli, war das vielleicht, dass man das erste Mal bei den Bayern sehen konnte? Jetzt haben sie vor allem in der zweiten Hälfte nur die Flügel eigentlich bekommen. Es wurden viele Flanken geschlagen, 34 waren es, 9 davon sind angekommen. Aber in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Julian Nagelsmann auf Nachfrage auch gesagt, also die Flankenvarianz, also wo die hingeschlagen wurden, das würde er doch durchaus nochmal thematisieren. Er hat ja auch Matthijs de Ligt dann eingewechselt für Leroy Sané in der 85. Minute. Das kann man ja schon als Zeichen dafür werten, dass eben dieser klassische Stoßstürmer in Abwesenheit von Choupo-Moting zum Beispiel aktuell noch gefehlt hat in dieser Partie.
Sicherlich ist das nochmal sozusagen eine Variante mehr, und dennoch bin ich da ganz bei Felix eigentlich. Es war ja fast schon grotesk, was Bayern München für Chancen hatte. Also wenn ich alleine auch mal diese Doppelchance da von Mané, ich glaube zweite Hälfte war das, ne? Als er zweimal da an der Fußabwehr von Sommer scheitert, weil der Abschluss halt so ein Stück zu unplatziert war. Also kann man das jetzt immer anführen, und Lewandowski hätte da jetzt noch ein Tor gemacht, aber ich finde auch mit dem Personal, was Bayern München hat, hätten sie das Spiel zwingend gewinnen müssen. Und es ist manchmal so ein Nagelsmann-Phänomen, das passiert ihm und seinen Mannschaften eben ab und an mal, dass so eine ganz hoch überlegenen Spiele, wenn dann die gegnerische Abwehr und der Torwart über sich hinauswachsen, dass es dann eben nur unentschieden ausgeht. Ne? Aber ich kann da jetzt kein grundsätzliches Trend oder kein grundsätzliches Problem erkennen. Ich finde eher ganz im Gegenteil, dass Bayern München nochmal einen enormen Sprung gemacht hat. Das erinnert mich, also liebe Hörer, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt immer mit den RB Leipzig vergleichen komme, aber wenn ich an Julian Nagelsmann denke und RB, war das auch so, dass nach der ersten Saison die Mannschaft dann nochmal einen Schritt gemacht hat, weil Nagelsmann sich dann der Mannschaft anpasst, weil die Mannschaft versteht, was er will, und das an den ganz vielen Köpfen, was ja relativ komplex ist, was so seine ganzen Spielprinzipien angeht. Ne? Da hat er, glaube ich, über 30 Prinzipien, die dann jeder Spieler verinnerlichen muss, und bis das dann mal drin ist in den Köpfen und in Beinen, dann dauert das schon mal so eine Saison. Und also ich meine, Ähnliches jetzt bei Bayern München zu beobachten, wie das auch bei RB war, dass die Mannschaft und die Spieler wirklich nochmal einen richtigen Sprung gemacht haben unter ihm. Also ich glaube, es wird jetzt keine riesengroße Stürmerdiskussion losbrechen.
Na gut, da kennst du hier die Medien schlecht. Das kann schon sein, dass sie trotzdem kommt. Aber ja,
wenn, dann ist es konstruiert.
Ja, ich meine, ich fand den Musiala-Hinweis von Felix eigentlich ganz gut, weil also der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte, der war schon interessant, taktischer Natur. Also bis zum 1:0 von Gladbach hatte Bayern 10:0 Torschüsse und auch schon 2 Tore nach Abseitssituationen erzielt, jeweils Mané, die nicht gezählt haben. Und was Bayern da einfach extrem gut gemacht hat, wie auch schon schon gegen Bochum war, dass man eben genau diese Mittelstürmerposition gar nicht besetzt hat. Und damit standen Itakura und Elvedi immer wieder vor dem Problem. Also 4, manchmal sogar 5 Bayern-Spieler stehen zwischen den Ketten und in den Halbräumen. Also Sané und Coman auf den Flügel, Mané und Müller in den Halbräumen. Manchmal war es sogar noch so, dass Davis noch vorgeschoben hat, dann waren es sogar 5 gegen 4 in der letzten Kette. Und die standen aber halt so postiert, dass es immer einen kleinen Abstand zu ihnen gab von den Gladbachern aus. Und die mussten dann immer die Entscheidung treffen, mache ich jetzt diesen Abstand zu, dann öffne ich aber ja einen Raum hinter mir, der angespielt werden kann und der auch sehr gut angespielt wurde. Also Bayern hat das immer wieder sehr gut geschafft, hinter die Kette zu kommen. Vor allem Luka Netz hatte da einiges zu tun mit Kingsley Coman. Oder bleibe ich stehen, dafür hat sich Gladbach eigentlich im Gros der Situation entschieden. Dann hast du aber das Problem, wenn die Bayern in diesen Raum reinkommen und aufdringen können, dann läuft jemand mit dem Gesicht auf dich zu. Das heißt, du bist als Verteidiger immer schon mal in der schlechteren Position, um das noch irgendwie verteidigt zu bekommen. Weil eben, ja, du kannst nur noch reagieren. Und das möchte man eben nicht haben, dass nur der Gegner mit dem Gesicht zu deinem Tor zuläuft. Wenn, dann sollten schon beide sein. Ich habe Daniel Farke auch genau danach gefragt, wie da der Plan war, das zu lösen. Ehrlicherweise hat er es nicht verraten wollen. Also hat sich nicht gelohnt, diese Frage zu stellen. Ich glaube aber, dass da drin, also ich hatte gehofft, dass das seine Antwort so ein bisschen Hinweis darauf geben würde. Ich glaube, da hat Gladbach etwas verändert zur zweiten Hälfte, auch weil man 1:0 geführt hat. Deswegen musste man nicht mehr so sehr auf Umschaltsituationen setzen, die es in der ersten Hälfte auch gab. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass Kone und Hofmann und auch einmal Neuhaus in den ersten Minuten Umschaltsituationen nicht gut ausgespielt haben. Aber die Ketten standen einfach enger in der zweiten Hälfte, viel enger. Und deswegen ist Bayern in diesen Raum nicht mehr reingekommen. Deswegen haben sie es dann klassisch gespielt. Man hat 1000-mal den Verlagerungsball von Kimmich auf Coman gesehen. Und der hat dann eben von da nach innen geflankt. Mal flach, mal hoch und irgendwann dann eben aber nur noch hoch. Das war, glaube ich, das, was Julian Nagelsmann dann gestört hat. Ich glaube, das hat Gladbach sehr gut gemacht. Und dann halt Felix, aber das gehört ja irgendwie oft dazu, zu Bayern spielen, die nicht siegreich für die Münchner ausgehen, ein überragender Jan Sommer.
Absolut. Ich möchte an der Stelle trotzdem nochmal kurz betonen, es ist sehr schade, dass der Rasenfunk zu Zeiten von Pep Guardiola noch nicht in der Allianz Arena im Pressebereich zugelassen war, weil ihr hättet großen Spaß miteinander gehabt, glaube ich. und ich finde es sehr schön, dass das jetzt öfter mal der Fall ist, hoffe ich. Nein, also ja, klar, zu Jan Sommer fand ich auch überragend. Ich bin aber fast schon so ein bisschen dabei, du mit deiner Stadionperspektive hast es wieder mal nicht mitbekommen, kleiner Scherz, ich fand bei Sky dann schon fast ein bisschen konstruiert, dieses arge Hochhypen und dieses Reduzieren von Gladbach auf Jan Sommer, weil natürlich war er extrem stark und hat wahnsinnig gut gehalten, es ist halt auch genau sein Spiel, ne? Also das hat Thomas Müller danach schön gesagt, der hat gesagt, dass er immer den Rund, so dass Jan Sommer stark spielt, weil halt er auf der Linie unheimlich viel viel ausspielen kann, viel halten kann und er da einfach total in seiner Rolle aufgeht. Natürlich war das dann letztendlich statistisch gesehen der entscheidende Faktor, aber ich fand auch, dass das zum Beispiel Itakuras Rettungsaktionen darf man nicht vergessen. Ja, also er hat auch das allein hat, glaube ich, 1 oder 2 Tore verhindert. Dieses eine Mal, wo er im Liegen die Richtung ändert und gegen Sané nochmal grätscht. Also diese Doppelgrätsche in zwei verschiedene Richtungen, das habe ich noch nie gesehen. Also deshalb macht man, glaube ich, auch einen Fehler, wenn man Gladbach dann in der Verteidigung zu sehr auf Jan Sommer reduziert, weil die haben natürlich schon darauf geachtet, nicht allzu viel zuzulassen und diese Rettungsaktionen dann hinten waren auch außerhalb von Jan Sommer sehr stark. Und was ich noch sagen wollte, ist, man darf bei Bayern, weil wir auch gerade über Lewandowski geredet haben, schon nicht vergessen, dass das einfach immer noch ein Konstrukt im Werden ist da vorne. Ne? Also ich finde, das schaut schon alles sehr eingespielt aus und darüber vergisst man gerne, dass da halt ein entscheidender Faktor fehlt. Und ich finde, das merkst du zum Beispiel bei Thomas Müller immer noch so ein bisschen, dass er noch nicht ganz diese Effizienz in seinem Spiel hat, auch was Laufwege angeht, um sich auch noch mehr in Szene zu setzen. Also er reißt natürlich viele Räume, aber er kriegt sich selber noch nicht so in Szene gesetzt und auch nicht so als Vorlagengeber wie noch mit Lewandowski, wo das alles so eingespielt war. Und das ist sicher auch noch ein kleiner Faktor, der spannend wird. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, die muss ich jetzt noch erwähnen, den Pass von Benjamin Pavard in der 65. Minute wurde die Chance für Sané vorbereitet. Das war, glaube ich, eine der schönsten Pässe in der Bundesliga-Geschichte, wie er den über 70 Meter mit Spin von rechts da reinspielt. Das war schon ganz, ganz großer Fußball. Also das fand ich toll.
Ja, es war ein fantastisches Spiel mit vielen Abschlüssen. Vielleicht haben da auch irgendwann die Bayern zu viele Schüsse genommen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt gibt es nur noch Hero-Shots. Also so toll der Schuss von Benjamin Pavard war, aber wie er auch einfach jeden Ball, der irgendwie an die Strafraumkante kommt, eigentlich dann das links
hat auch
oben
seine Mitspieler, glaube ich, ein bisschen frustriert. Ne? Also du hattest immer so ein bisschen Reaktionen gesehen von den Spielern, die gesagt haben, jetzt versuch's nicht zu mutig zu machen. Ne? Weil das war ja genau das, was ich meinte, mit Sommer hat natürlich dann auch genau sein Spiel gehabt. Dass er ganz viel auf sein Tor gekommen ist, er immer wieder Paraden hatte und sich da richtig, richtig wohl gefühlt hat. Was ich dir noch fragen wollte im Stadion, wie fandest du den Schiedsrichter?
Ich finde die Aufregung darüber etwas zu groß. Ich hatte auch den Eindruck, dass enge Entscheidungen häufig für Gladbach gepfiffen wurden. Und ich glaube, es hätte gereicht, wenn er Jan Sommer einfach nur angezeigt hätte, du bitte ein bisschen schneller bei der Ausführung von Abstößen und Abschlägen, dann hätte das Stadion das gesehen und Jan Sommer hätte sich vermutlich dran gehalten und wenn nicht, hätte er halt gelb wegen Zeitspiel gewonnen. Das wäre, glaube ich, so ein relativ eine tiefhängende Frucht gewesen für Daniel Schlager, um auch so ein bisschen zu signalisieren, ich verstehe die Zwänge von euch, lieben Bayern-Fans auf der Tribüne, ich sehe auch, dass hier gerade das Spiel langsam gemacht wird von Gladbach. Ich fand aber unter dem Strich hat das Gladbach einfach unfassbar clever gemacht. Also wie Christoph Kramer jede Situation, die auch nur irgendwie gepfiffen werden konnte und dann auch tatsächlich gepfiffen wurde, gemolken hat, wie er da dann zum Teil auch noch gelbe Karten herausgeholt hat für den Gegner. Irgendwann hat er auch mal selber eine dafür gesehen. Aber das war einfach unglaublich clever, gehört zu diesem Spiel mit dazu. Ich fand nicht, dass der Schiedsrichter da ein großes Thema sein sollte. Ich fände es ehrlich gesagt spannender, dann drüber zu sprechen, warum die Bayern selber so hektisch geworden sind, wo es doch früher so eine ihrer Eigenarten war, eigentlich auch in solchen Situationen dann so ruhig zu bleiben, dass man eben die Chancen, die man da noch bekommt, und die gab es ja auch, der Licht hatte da nochmal eine Chance zum Beispiel, die dann zu verwerten, das hat halt nicht geklappt. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so kritisch gesehen, aber da fehlen mir jetzt natürlich auch die Zeitlupen, die habe ich alle nicht gesehen bei diesem Spiel. Uli, ich vermute, du hast sie gesehen. Wie hast du Daniel Schlager gesehen?
Ich muss gestehen, ich habe auch nur eine Spielzusammenfassung gesehen dieses Spiels, da ich selbst noch bei auf dem Heimweg vom Stadion war. da muss ich passen. Also eine Schiedsrichterbewertung kann ich keine seriöse abgeben.
Ja, also aber du hast ihn kritischer gesehen, vermute ich, Felix, wenn du die Frage stellst.
Ja, also ich bin halt immer ein Kritiker der deutschen Schiedsrichter, vielleicht schaue ich auch zu viel englischen Fußball. In dem Moment, wo sie zu penibel und genau werden. Und das ist mir in dem Spiel ein bisschen auf den Keks gegangen, weil er hat schon sehr viel Tempo rausgenommen, hat sehr genau gepfiffen, hat das provoziert natürlich so Spieler wie Joshua Kimmich irrsinnig. Und das hast du auch dann gesehen. Ich fand zum Beispiel die Szene mit Thuram, wo Kimmich ihm hochhilft und dann fällt er um und sie haben eigentlich totalen Spaß. Und dann gibt Schlager ihm auf einmal gelb und Kimmich rastet komplett aus. Das ist für mich das ist die Spielleitung, die halt so einem Dennis Aitken oder Manuel Gräfe, glaube ich, nicht passieren würde. Ja, also das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich finde, da hat er unnötig sehr viel Stress ins Spiel gebracht. Und klar, vollkommen richtig erkannt. Die Bayern haben sich da auch mit reinziehen lassen. Das darf ihnen nicht passieren. Aber ich fand, es war schon teilweise sehr provokativ. Auch in der Hinsicht, dass er ja dann mit Nagelsmann, wie er sich, glaube ich, da auseinandergesetzt hat, und dass du Nagelsmann in die Position bekommst, dann so ein Spruch zu sagen, also er hat ja, glaube ich, gesagt, ob das Mikro funktioniert überhaupt, und dafür dann gelb gesehen. Und das war schon alles ein bisschen schlecht gemanagt von beiden Seiten in dem Fall. Aber
ja.
Schiedsrichterkritik natürlich auf hohem Niveau, ne? Also keine klare Fehlentscheidung, aber ich finde, von der Spielleitung her hätte man da noch ein bisschen mehr Fluss reinbringen könnte. Das wäre vielleicht mein Kritikpunkt.
Ja, da würde ich allerdings die Gegenthese aufstellen, das kann man natürlich so sehen, aber wenn Bayern-Spieler, nachdem etwas gegen sie entschieden wird oder der Schiedsrichter sich erlaubt, nicht eine gelbe Karte für einen Foul an einem Bayern-Spieler zu zeigen, wenn dann immer sofort reklamiert werden muss und gerade Kimmich war da ganz vorne mit dabei, hat er auch nach dem Spiel gesagt, also er hat durchaus so viel gemeckert, dass er gelb wegen Meckern hätte sehen können, nur halt nicht in dieser Situation, also dann sind ja die Bayern auch nicht am Spielfluss interessiert. Ich muss sagen, das ist auch etwas, was, sicherlich bin ich da noch Frauen-EM geprägt, aber was mir auch wieder extrem aufgefallen ist, und das bringt halt auch niemanden weiter, dieses ständige den Schiedsrichter belagern und sich dann hochpushen, das emotionalisiert das Stadion. Und ich weiß nicht, ob das in dem Fall den Bayern geholfen hat. Also Stimmung war zwar gut, aber die Kühle im Kopf hat ihnen dann doch gefehlt in einigen Situationen.
Absolut. Also das ist sehr richtig. Ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, eine Sache zu Nagelsmann, vielleicht auf die nächsten Spiele auch hinleitend. Ich bin schon gespannt, wie er die zwei Jungen von Ajax da reinbekommt, also Grafenberg und Masraoui, weiß ich nicht, die glaube ich, wären noch sehr wichtig im Saisonverlauf, weil diese Mannschaft, die da jetzt spielt, wird ab übernächste Woche halt Champions League spielen müssen, ne? Und das ist eine schwierige Gruppe, in der sie da gerutscht sind, und umso wichtiger werden die sein. Und ich bin sehr gespannt, dass er jetzt, also er hat jetzt schon auch seine A-Elf da durchspielen lassen, und bin sehr gespannt, wie er die da reinbekommt. Vielleicht jetzt schon im Pokal nächste Woche. Aber das wird so ein kleines Fragezeichen, was ich noch habe, was sozusagen mit dieser eine Reihe dahinter, wo die im Moment überhaupt steht, weil das weiß man eigentlich nach dem bisherigen Saisonverlauf noch gar nicht, ne?
Ja, sehr guter Punkt. Also vielleicht sehen wir jetzt dann beim DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln da schon eine erste Rotation. Dann geht es an die alte Försterei zu Union und die angesprochenen Gegner in der Champions-League-Gruppe, die ich auch als schwer bewerten würde. Ich finde das interessant, wie sich inzwischen die Bewertung von Bayern-Gegnern gedreht haben. Barca ist nicht mehr so wie in der letzten Saison, liebe Leute. Also Inter, Barca und Viktoria Pilsen sind die Gegner von Bayern, und mit Ausnahme von Pilsen würde ich sagen, da ist viel Stolperpotenzial drin. Wir werden es uns angucken, kann auch sein, dass die Bayern mich Lügen strafen, aber vielleicht wird da der ein oder andere Stellungsfehler dann doch nochmal anders bestraft, als es die Gladbacher geschafft haben, die aber ja immerhin diesen Punkt mitgenommen haben, die einiges von dem umgesetzt bekommen haben, was sie sich vorgenommen haben. Itakura und Elvedi, also diese Doppelgrätsche, fantastisch generell. Sehr viele, sehr gute Aktionen im Strafraum. 42 klärende Aktionen hatte Gladbach, 40 davon im eigenen Strafraum. Ganz viele von Itakura, von Elvedi. Marvin Friedrich kam da noch rein und hat dann noch mitgeholfen. Also da hat auch einfach sehr viel gestimmt bei Gladbach, wie wir es ja schon gewohnt sind von Spielen gegen Bayern. Also woher kommt eigentlich die ganze Aufregung? Es lief doch eigentlich erwartungsgemäß. Die Gladbacher, die jetzt dann damit noch ungeschlagen sind, 8 Punkte jetzt schon auf ihrem Konto haben, spielen jetzt dann zu Hause gegen Mainz 05. Das ist der nächste Gegner der Borussia. Damit sind wir angekommen beim zweiten Spiel, in dem 2 Treffer gefallen sind, und beim Schwerpunkt dieser Folge. Wir wollen jetzt sprechen über Rasenballsport Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Domenico Tedesco hat gesagt, es sei ein sehr gutes Spiel gewesen. Geprägt wurde es von einem frühen und einem späten Tor von Christopher Nkunku, natürlich. Einmal per Strafstoß, das war das frühe Tor, und einmal aus dem laufenden Spiel heraus, das war dann das späte Tor. Dazwischen bestimmen vergebene Chancen die Partie, aber auf beiden Seiten. Auch Wolfsburg, bei dem Kruse von Beginn an spielt, hat Möglichkeiten. Und so ist es dann am Ende ein 2:0, was dringend notwendig war, vielleicht aber die Gemüter noch nicht komplett beruhigt hat. Uli, du warst ja vor Ort. Siehst du das Spiel denn aus Leipziger Sicht auch so positiv wie Domenico Tedesco?
Also ein sehr, sehr gutes Spiel würde ich jetzt nicht unterstreichen, ne? Es war ein ordentliches Spiel. Es war letztlich ein Arbeitssieg von RB Leipzig. Sie waren die bessere Mannschaft. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet, mit einer völlig veränderten Spielanlage jetzt im Vergleich zum Union-Spiel und auch zum Spiel in Stuttgart zum Beispiel. Insofern könnte man vielleicht auch hier sehen, ne, dass Domenico Tedesco erstmal daran gelegen war, die Abwehr zu stabilisieren und da keine so großen Räume zu bieten, um da vielleicht Wolfsburg da zum Kontern einzuladen und dann wieder so ein dieses Restfeldverteidigungsthema aufgemacht wird, so wie das beim Union-Spiel war. Aber ja, es sind dennoch viele, viele Punkte gewesen. Man muss es also im Grunde muss man das eigentlich nochmal neu bewerten jetzt. weil er eben so anders gespielt hat. Ne? Also ich habe heute geschrieben, es wehte ein Hauch von Ralf Rangnick Fußball durchs Leipziger Stadion.
Das ist aber ein eisiger Hauch, oder?
Ein eisiger Hauch, weil das eben wieder dieser alte RB-Fußball war, ne? Den man so aus den frühen Bundesliga-Jahren kannte. Sehr viele Balleroberungen, sehr viele Umschaltaktionen, sehr viel direkteres, schnörkelloseres Spiel, auch wilder, als man das sonst von Mannschaften von Domenico Tedesco gewohnt ist. Insofern war es interessant zu sehen, wie sie das lösen, jetzt auch den ersten Sieg zu holen. Aber es war schon doch ja irgendwie eine ganz andere Partie als die Spiele davor. Und er selber sagte ja dann, meine Mannschaften, also erklärte das so, indem er sagte, meine Mannschaften müssen einfach alles spielen können. Also er erwartet, dass seine Mannschaft alles im Repertoire hat, 80% Ballbesitz, genauso wie das wilde Umschaltspiel, was sie eher so gegen Wolfsburg jetzt gezeigt haben. Ich meine, wenn er das tatsächlich über die Saison hinaus so perfektioniert, dann ist Leipzig schwer ausrechenbar und RB kann den Gegner sowohl als Ballbesitzmannschaft empfangen und einschnüren, als auch mal eben deutlich tiefer und mit dem alten RB-Fußball. Also ich glaube, das ist so seine Strategie. Er hat gesagt, so sieht für mich idealer Fußball aus, nämlich indem seine Mannschaft alles spielen kann. Also ohne eine ganz klare Handschrift oder erwartbares Spiel, was man so in jedem Spiel voraussetzen kann. Bin ich gespannt, wie das jetzt die weiteren Spiele fortgesetzt wird, dieses Konzept.
Ja, und hängt ja auch mit dem Gegner zusammen. Also vielleicht hat es jetzt gegen Wolfsburg auch deshalb vor allem in der ersten Hälfte so gut geklappt, weil der Spielaufbau von Wolfsburg, also ich habe mir aufgeschrieben, räudig, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen müde war, das ist eigentlich ein ziemlich hartes Urteil für mich. Also lange Bälle, kaum Kombination steht dahinter nach diesem räudig. Also ich fand es wohl nicht so gut, als ich es irgendwann Samstag sehr spät Nacht dann gesehen habe. In der zweiten Hälfte wurde es allerdings besser. Baku stand dann deutlich höher und Ottavio blieb eher dann wieder so zurück, also so wie man es auch schon heute häufiger gesehen hat bei Wolfsburg, dann eher so eine Art pendende Vierer-Dreier-Kette. Und dann hat man mit Marmoush, der eingewechselt wurde, ja es durchaus auch geschafft, eine ganze Reihe von Chancen zu kreieren. Wie hast du denn diese Wolfsburger Phase gesehen? Ich würde sagen, Anfang der zweiten Hälfte war die vor allem, in der es ja eben dann doch Chancen gab. Blaswich konnte da einige Male gut parieren. Orban und Heißenberg haben da auch so Hero-Grätschen mal auspacken dürfen. Was hat Wolfsburg da gut gemacht oder sind die Fehler da auch eher auf Leipziger Seite zu suchen?
Ich glaube übrigens, der heißt Blaswich. Also ja. Ich nenne ihn Blaswich, aber der Name lädt dazu ein, ihn Englisch auszusprechen. Der übrigens sehr gutes Spiel gemacht hat, wenn ich das kurz einwerfen darf, das war ja vorher, ich glaube, das war im Testspiel gegen Liverpool, da hat er eine ganz schwache zweite Hälfte gespielt, die er da spielen durfte. Und da hat man noch so gedacht, oh, das könnte jetzt eng werden, wenn Gulaschi mal ausfällt. Aber Gulaschi fällt ja nie aus. Jetzt ist er doch ausgefallen zu Beginn dieser Saison. Dann musste Blaswich jetzt rein, hatte seinen zweiten Pflichtspieleinsatz und hat da, wie du das jetzt richtig gesagt hast, Wolfsburg hatte zwischen 50. und 60. Minute, hatten die drei sehr, sehr gute Chancen. Und da hat Blaswich teilweise abgefälschte Schüsse, schwer zu halten, hat er wirklich drei Top-Paraden hingelegt. Und hat auch insgesamt, was so die Ballverteilung rausgeht, das Rausspielen, ein ganz gutes Spiel gemacht. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, und was die Wolfsburger Drangphase angeht, wie du gesagt hast, die haben es dann mutiger gespielt, höher gestanden und dann hat Leipzig doch die tiefstehenden Leipziger haben doch einfach, was das Zweikampfverhalten angeht, auch das Pressingverhalten, da ein paar Lücken erkennen lassen. Also wenn man dieses Spiel wählt, dann brauchst du natürlich eine unglaubliche Zweikampfstärke auch, ne? Und das ist dann so auf der linken Abwehrseite vor allem, hat mir das ein bisschen gefehlt. Guardiol ist dann da eingewechselt worden, weil auf der rechten Seite Henrichs ja schon in der 42. Minute raus musste, weil er eben, das haben wir ja eingangs besprochen, weil Domenico Tedesco den Tipp bekommen hat vom vierten Offiziellen, dass er kurz vorm Platzverweis steht. Und dann ist der Halstenberg da auf die rechte Seite gerückt und dann gab es sozusagen da auch eine Veränderung. Guardiol ist noch nicht wieder in der Verfassung, der war auch verletzt, noch nicht wieder in der Verfassung der Vorsaison, wo er ja überragend gespielt hat. Also der ist dann noch für meinen Geschmack so ein Tick zu hüftsteif gerade. Es ist noch nicht in der Zweikampfverfassung. Und David Raum hat auch einiges zugelassen. Der ist, hat die meisten Meter gemacht, ne? Hat natürlich auch einen schwierigen Job. Da der war vorn teilweise der Abnehmer der langen Bälle, musste aber auch hinten dann natürlich verteidigen und hat da in ein paar Situationen auch Flanken zugelassen, zum Beispiel von Mamouche. Also da hat RB nachlässig agiert und hatte Glück, dass sie Blaswig haben in diesen 10 Minuten. Es wurde dann besser, als RB umgestellt hat und auch personell. Kampel ist dann raus, der zu passiv agiert hat, dann kam Haidara und dann wurde das Spiel, also wurde es wieder eindeutiger. Wolfsburg hatte dann viel weniger Szenen als vorher. Und RB hatte wirklich Haufen, also da stehen jetzt, glaube ich, 16 Torschüsse zu buchen, ne? Aber es waren wirklich noch unzählige Situationen, in denen Konter unpräzise ausgespielt wurden. Das meine ich eben auch mit diesem wilden Spiel, ne? Also die hätten mit etwas mehr Präzision und kühlerem Kopf, vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, hätten die noch viel, viel, viel mehr gefährliche Situationen kreieren können.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde den Punkt auch sehr richtig mit Guardiol. Das zeigt schon sehr viel im Moment, dass ich glaube, dass es schon auch persönliche Probleme sind, die dazu führen, dass das Leipzig im Moment nicht so spielt wie auf dem Vorni oder auf dem Niveau der Vorsaison. Ne? Also das Silber finde ich ist ähnlich. Sehe ich im Moment nicht so stark und ich finde auch, dass halt Werner und Raum einfach noch Eingewöhnungsprobleme haben und dass die noch in dieses Konstrukt da irgendwie reinpassen müssen. Und ich glaube, dass damit schon vieles erklärt ist, warum es halt dann auch gegen Wolfsburg nur zu einem 1-0 reicht, was man halt dann so durchhält, aber noch nicht die Souveränität hat, da dann sehr früh diese Dinge klarzumachen, wie man es sicher in der letzten Rückrunde getan hätte in so einem Spiel. Ne?
Zwei Tore waren es, Felix. Ne? Also am Ende hat Kukuta doch noch getroffen. Ja,
ja genau. Aber ich fand, lange Zeit war es halt nur 1-0, was dann schon relativ risikoreich ist gegen Wolfsburg, die ja doch, also was ist klassischer Kovac-Fußball, dass du von dem 1-0, dass du das 2-0 ans hinten liegst, aber irgendwie noch 1-1 spielst und dann die Krise nochmal wegreden kannst, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ne? es ist wie wenn du vorher von Rangnick, einem Hauch von Rangnick gesprochen hast, das ist hier in Wolfsburg auch ein Hauch des früheren FC Bayern zu spüren, finde ich. Also das ist schon, Niko Kovac ist sich da sehr treu geblieben, finde ich. In der Art und Weise, wie er da Fußball spielen lässt.
Viele Flanken, 15 Flanken, 2 davon angekommen von Wolfsburg. Das ist eins dieser Niko Kovac-Elemente, was man bei den Bayern damals gesehen hat. Und wenn ich vorhin schon die Expected Goals so prominent gemacht habe, dann muss ich das bei diesem Spiel auch tun. Wieder between the posts und wieder mit der Klammer, die man immer um alle Statistiken machen muss. Aber 4,36 zu 0,48 ist dann doch sehr eindeutig und zeigt eben auch, was Leipzig hat liegen lassen. Und wenn Micky van de Ven nicht wirklich die eine oder andere Sache in höchster Not noch sehr gut weggegrätscht hätte, auch manchmal, also einmal auch eine Szene, die er selber durch einen Fehlpass eingeleitet hat, dann wäre dieser Wert sogar noch höher gewesen. Jetzt hat Felix.
Unglaublich schnell der Abwehrspieler, ne? Also ich war, glaube ich, sogar schnellster Spieler des Spiels. Und das, obwohl Werner und Kunku mitgewirkt haben. Also Hut ab vor dieser Geschwindigkeit.
Aber absolut, da hat er wirklich den Wolfsburgern ein oder anderes Mal den Hintern gerettet mit sehr guten Aktionen. Jetzt hat Felix ja schon so ein paar Themen so nonchalant ein bisschen angesprochen. Unter anderem, lass uns doch mal über die Situation im Sturm sprechen bei Leipzig. Da hat man sich mit Timo Werner verstärkt. Ich habe schon mal hier im Rasenfunk jetzt nicht Unverständnis dafür geäußert, aber so ganz scheint mir das nicht zu dem zu passen, was Leipzig unbedingt braucht. Ich finde, Timo Werner ist ein sehr, sehr guter Spieler in solchen schnellen Situationen. Er konnte jetzt, weil er Grippesymptome hatte, nur eine halbe Stunde spielen. Deswegen dieses Spiel müssen wir jetzt so ein bisschen einklammern, wenn wir seine Leistung bewerten. Aber der Wechsel hat ja eben auch Auswirkungen auf André Silva, der ja in diesem Spiel dann deswegen von Beginn an spielen durfte, weil Werner eben nicht verfügbar war. Wenn wir jetzt Nkunku, Silva und Werner da vorne drin mal uns näher anschauen. Wie siehst du Leipzig aufgestellt und kannst du es verstehen, dass man da mit Werner nochmal ergänzen wollte?
Also ich glaube, da war der Wunsch der Clubführung größer, Werner zu verpflichten, als der Wunsch des Trainers. Wir haben ihn mehrfach gefragt, auch in der gesamten Vorbereitung, wie er die Situation im Sturm und generell, was Neuzugänge angeht, einschätzt. Und da hat er immer gesagt, ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Er wollte viel lieber noch Spieler abgeben, weil Domenico Tedesco ein absoluter Verfechter von einem schmalen Kader ist, um da keine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen. Natürlich muss der so groß sein, um all die Wettbewerbe spielen zu können, aber ihm ist eher daran gelegen, da oder war die ganze Zeit daran gelegen, den Kader noch zu verkleinern. Und es war zu keinem Zeitpunkt durchzuhören, dass er jetzt sonderlich Bock auf Timo Werner gehabt hätte. Natürlich, als die Verpflichtung dann Fakt war und als es verkündet wurde, ne, dann wurde es natürlich auch so dargestellt, dass er sich darüber freut. Aber ich glaube, das ist kein Must-Have-Transfer, sondern so ein Nice-to-Have-Transfer für RB. Und wie du gesagt hast, der bringt natürlich da vorne einiges durcheinander. Ne? Also ich glaube halt so generell das Transfer oder die Transfers passen nicht 100% zusammen. Also wenn man sich jetzt mal David Raum anguckt, der wurde vor allem geholt, um so eine, als so eine Art Kostic-Double André Silva mit Flanken zu versorgen. Ne? Denn das ist ja so ein Potenzial, das hat man auch jetzt wieder gegen Wolfsburg 0 gesehen. Da schlummert ja noch so ein Potenzial, das hat RB Leipzig noch absolut nicht gehoben, nämlich die Kopfballstärke von André Silva. Und das wollte man eigentlich durch David Raum wecken. Jetzt spielt aber André Silva kaum noch, weil natürlich Timo Werner jetzt erstmal gesetzt ist. Und das wird sich wahrscheinlich in den englischen Wochen auch nochmal ändern. Ne? Dann wird viel mehr Gelegenheit sein zum Rotieren. Aber das ist so ein Punkt, den ich zum Beispiel unstimmig finde. Und generell glaube ich allerdings, dass natürlich Timo Werner schon der Mannschaft gut tut, weil so ein ganz schneller, so ein Tempostürmer wie Timo Werner das ist, so einen hat RB Leipzig eigentlich nach seinem Abgang immer noch mal gesucht. Also man hat ja dann mal hier, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Hee-Chan Wan, ne, heißt er?
Ja.
Ich glaube ja, von Salzburg verpflichtet. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, ne, obwohl der sehr schnell ist. Und dann zuletzt hat dann ja eher auch Kuku selber diese Rolle ausgefüllt. Der ist ja auch ein sehr, sehr schneller Spieler, ne, dass er dann eben auch mal in diese Umschaltsituation dann als der schnelle Spieler geschickt wurde. Aber ich glaube, kann RB Leipzig das schon sehr gut ausnutzen, wenn man einen wie Timo Werner hat. Nur, das geht dann eben wieder zu Lasten vielleicht des anderen Sturmkonzepts mit André Silva. Also ich bin mal gespannt, wie sich das in der Saison so einspielen wird, ob sich da so Tandems finden werden. Also generell fand ich, war zu beobachten, in den ersten Spielen funktionierte das mit Kunku, Olmo und Werner eigentlich ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Dreieck ganz gut funktioniert.
Ja, das spricht ja dann schon die Achter und Zehner noch mit an, die man ebenso noch mit dabei hat. Was mir bisher so am meisten gefehlt hat bei Leipzig, was ich sowohl in der ja starken Rückrunde als auch jetzt in den ersten Spielen noch nicht so ganz erkennen konnte, war eben das Auseinanderspielen eines Gegners, der tief steht. Da ist jetzt Wolfsburg. Hast es ja schon ganz am Anfang richtig eingeordnet, wie ich finde. Da hat man jetzt einen anderen Ansatz verfolgt, weil Wolfsburg auch schwieriger zu pressen ist, hat Domenico Tedesco gesagt. Aber deswegen ist es ein bisschen schwierig, das an diesem Spiel festzumachen. Aber bei Union konnte man das ja zum Beispiel sehr, sehr gut sehen, wo eben Union es perfekt geschafft hat, gewisse Räume anzubieten und die waren da, aber aus diesen Räumen dann Gefahr zu erzeugen, da braucht man eben ein Gefühl für den Raum, eine Handlungsschnelligkeit, auch so eine, ja, auch technische Fähigkeiten, die eigentlich ja vorhanden sind in diesem Kader. Also Danny Olmo hat ja zum Beispiel auch gegen Wolfsburg, fand ich jetzt, ein sehr starkes Spiel gemacht, hatte bei ganz vielen gefährlichen Aktionen seinen Fuß mit dabei und ist natürlich einer dieser hochtalentierten Spieler. Und mit Szoboszlai hat man gleich noch einen davon. Das sind halt immer die Spieler, von denen möchtest du nicht den Schuss sehen, sondern den Pass, der dann zu einem Schuss führt. Das ist eigentlich so der Wunsch, den man hat. Mir fehlt aber manchmal deren Einbindung. Ich habe das Gefühl, es dauert manchmal zu lange, bis die überhaupt an den Ball kommen. Mir fehlt ein spielmachender Sechser. Der Spielaufbau ist mir manchmal etwas, den verstehe ich ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht. Also Kevin Campbell lässt sich manchmal hinter die Pressinglinien fallen oder raus auf den Flügel. Und das kann ich dann zumindest von außen nicht mehr nachvollziehen, warum er genau das jetzt tut. Ist es denn auch so ein großes Problem für jemanden wie dich, der ja nochmal viel tiefer drin ist als ich?
Ich glaube, wenn jetzt am Anfang der Saison war Konrad Leimer ja noch verletzt, dann gab es diese ganzen Abwanderungsgedanken zu den Bayern, ne? Und da war jetzt mit dem Kopf nicht voll bei RB Leipzig. Ich fand jetzt gegen Wolfsburg hat er schon wieder ein viel, viel besseres Spiel gemacht. Und ich glaube, wenn er dabei ist, hat RB Leipzig diesen Zug nach vorn und der hat auch das Auge für den Mitspieler, für Dani Olmo, der dann in der nächsten Ebene steht. Also ich glaube, Was die Sechser angeht, Haidara ist dahinter, Xaver Schlager sitzt bisher nur auf der Bank, ist jetzt das erste Mal eingewechselt worden. Ich glaube, da ist RB schon ganz gut aufgestellt. Was Kevin Campbell angeht, da gebe ich dir recht, da hat man in letzten Spielen zu oft das Gefühl, dass er auch das Tempo verschleppt, ne? Und er fungiert ja dann manchmal als so eine Art Libero, also er ist derjenige, der das Spiel aufbauen soll, lässt sich mal auf den Flügel fallen, um von dort aus das Spiel aufzubauen, weil RB Leipzig immer mal Probleme hat, gegen einen hochpressenden Gegner dann flach rauszuspielen, ne? Das ist so noch so eine Schwäche, die man eigentlich so aus der vergangenen Saison noch mitgeschleppt hat, als das unter Jesse Marsch so zu Beginn der Saison so ein Riesenproblem war, als RB dann plötzlich verunsichert war gegen Brügge und Bochum und Fürth, irgendwie, als die dann auf einmal entdeckt haben, wir müssen die ja nur hoch anlaufen und dann bekommen die Probleme. Und da hat Kevin Campbell manchmal diese Rolle, da den Ball halt sich abzuholen und dann aufzubauen. Also ich sehe jetzt was die Sechserposition angeht, kein Riesenproblem. Und was Dani Olmo angeht, gebe ich dir absolut recht. Das ist im Grunde der Unterschiedsspieler für RB in dieser Saison. Also ich glaube, der wird jetzt nochmal den nächsten Schritt machen. Der muss vielleicht nur in der einen oder anderen Situation noch mal ein bisschen klarer werden. Also es gab dann in der zweiten Hälfte, war dann selber entnervt, weil eben dann doch der letzte Pass ihm manchmal nicht geglückt ist oder der Abnehmer dann keine gute Verwertung hatte. Und da ist er dann so manchmal ein Stück zu kopflos und geht dann auch mal gegen 5 Abwehrspieler, versucht er da ins Dribbling zu gehen und irgendwie sich durchzuwühlen. Und also wenn er das noch abstellt, wenn er vielleicht sozusagen noch ein Stück klarere Aktionen hat, das ist nur so ein Tick, aber was er so für Bälle auch, wie du schon gesagt hast, wo er so die Fußspitze dazwischen hat, wie er die Situation einleitet, also ich glaube, das wird ja, wenn sich das noch besser findet in der Saison jetzt, dann wird das der entscheidende Spieler für RB werden.
Ja, sehe ich, also absolut, aber der entscheidende Spieler ist natürlich immer noch da vorne, auch mit Nkunku, schon jemand. Ich glaube, das habe ich mir vorher gedacht, das ist um Werner den auch, dass Nkunku und Werner trotzdem funktionieren könnte. Und das ist vielleicht auch noch mein Eindruck. Ich hab sie gegen Stuttgart am ersten Spieltag live im Stadion gesehen und da hatte ich das Gefühl, dass Silva und Nkunku nicht wirklich miteinander harmoniert haben. Und damals hatte ich schon, da ging es ja auch gerade um die Verpflichtung von Werner, das Gefühl, dass das ein Baustein sein könnte, der funktioniert. Auch wenn du natürlich vollkommen recht hast, Uli, ne? Mit Raum und Werner ist jetzt nicht wirklich die Kombination, die man sich da irgendwie Flanke kopfballmäßig ausmalen würde. Aber da bin ich schon gespannt. Was ich dich noch fragen wollte, wie siehst du denn Henrichs in seiner Position? Der hat er jetzt sozusagen zentraler gespielt und jetzt dieses Mal ja wieder weiter außen. Ich fand das schon ganz spannend, ihn da auch in der Mitte zu sehen eigentlich.
Ja, er hat, das war ja im Supercup gegen Bayern, ist er die zweite Hälfte auf die Mitte gegangen, ne? Und da hat er gezeigt, dass er das Spiel viel, viel besser geordnet hat, ne? Es ist auch körperlich stärker, es ist im Zweikampf besser jetzt als zum Beispiel Campbell. Und das war eine interessante Formation mit ihm und das haben sie ja dann noch in die ersten Ligaspiele auch mit reingenommen, weil auch zum Beispiel Leimer noch verletzt war. Und da fand ich ihn ehrlich gesagt, fand ich ihn da auch besser als, jetzt will ich jetzt, das Spiel muss man vielleicht mal ausklammern, ne? Er hatte wirklich einen schlechten Tag jetzt gegen Wolfsburg, der hat sich da früh eine gelbe Karte eingehandelt, weil er sich hat ausnehmen lassen, hat dann gehalten, hat, glaube ich, 8. Minute schon die gelbe Karte bekommen und hat auch sonst, also jetzt auch mal abgesehen von der, dass er Platzverweis gefährdet war, aber er hat auch sonst viele Fehlpässe gespielt und sind ihm defensiv viele Schnitzer unterlaufen, also das war wirklich kein gutes Spiel. Ansonsten, was so sein, also ich glaube, der Knackpunkt ist defensiv, ne? Was seine Offensivqualität auf der Position angeht, finde ich ihn eigentlich ganz gut, weil er anders jetzt zum Beispiel als David Raum, der auf der Seite ja hoch und runter läuft, ne? Und über seine Physis und seine Flanken kommt, ist er eher ein Spieler, der das auf der Seite so spielerisch löst. Und wenn man da so zwei unterschiedliche, also Spieler hat auf dem rechten und auf dem linken Flügel, finde ich das ganz interessant. Deswegen kann er mehr, als er gegen Wolfsburg gezeigt hat.
Ja, ich frage mich auch immer noch, ob man nicht Leimer noch konsequenter auf die Flügel ausweichen lassen sollte, weil das ist eine überraschende Qualität von ihm. Ich sehe ihn ja öfter auch bei der österreichischen Nationalmannschaft, also Grüße auch in der Hinsicht von Ralf Rangnick, wo er auch in so einer sehr interessanten Rolle spielt, wo er schon öfter mal eigentlich auch auf den rechten Flügel ausweicht. Das fände ich nämlich dann auch mit in dem Zusammenspiel mit Henrichs schon noch was man sicher öfter mal machen könnte, wenn man es wollte.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe da ein Spiel in Erinnerung, wo das wirklich kongenial geklappt hat, unter Julian Nagelsmann, das Champions League Viertelfinale gegen Atletico Madrid, und da hat er so eine Switch-Rolle gespielt. Er war in der Defensive, also im Rückzugsverhalten, hat er Sechser gespielt, und wenn es in die Offensive ging, ist er auf dem rechten Flügel gegangen. Und das waren in diesem Spiel, war das so der taktische Kniff und der absolute Matchwinner. Und das sowas könnte ich mir auch öfter vorstellen. Man hat das jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, da hat das Leimer mit Haidara, der dann irgendwann nach diversen Wechselrochaden war dann Haidara auf der rechten Schiene und hat sich dann immer mal mit Leimer abgewechselt. Also die haben dann mal Positionen getauscht. Das war nur ein paar Minuten, weil das nur so zum Schluss des Spiels dann praktiziert wurde, aber bin ich absolut bei dir. Also Leimer kann man immer auch als rechts auf der rechten Flanke bringen.
Und jetzt haben wir über David Raum schon relativ häufig gesprochen. Auch da würde ich aber ganz gerne nochmal die Nachfrage stellen. Man hat ja Angelinho durch Raum ersetzt, dann letztlich auch mit einer Art Tauschgeschäft. Zumindest haben sie eben beide die Vereine getauscht. Warum war denn das notwendig? Ist mir da etwas entgangen, was Angelinho angeht? Denn er war ja eigentlich einer der besten Linksaußenspieler der Bundesliga, auch wenn es sicherlich Phasen gab in der letzten Saison, in denen es mal nicht ganz so gut lief. Aber kannst du mir diesen Wechsel erklären?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einen haben wir schon angesprochen. Das ist die Qualität der Flanken von David Raum, der ja europaweit vorn mit dabei war in der vergangenen Saison. Und zum anderen ist das, glaube ich, auch dem Charakter von Angelinho geschuldet. Also wenn man das mal böse sagt, ist das so ein Stinkstiefel, ne? Also der hat den Anspruch, immer zu spielen, und er konnte das lange Zeit auch verwirklichen bei RB Leipzig, weil es im Grunde keinen Mitspieler gab, der jetzt ein ernsthafter Konkurrent für ihn gewesen wäre. Halstenberg war ewig verletzt, der ist eher auf diese Rolle als linker Halbverteidiger gebucht, und der hat sozusagen die Transfer von David Raum jetzt als Affront aufgenommen und wollte sofort weg, als das irgendwie publik wurde. Und ich glaube, also es war so zu hören, dass Domenico Tedesco auch arge Probleme mit ihm hatte, was sein Charakter angeht, das Zwischenmenschliche angeht, so diesen Anspruch, immer spielen zu wollen. Und da ist einfach, glaube ich, David Raum der straightere Typ, sowohl halt charakterlich als auch im Spiel. Aber natürlich ist es kein Spieler, der so ballsicher ist und gut im Kombinationsspiel wie Angelinho. Also da hat man sozusagen die eine Qualität jetzt gegen die andere getauscht.
Mhm. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also da kann man jetzt sicherlich von David Raum noch nicht erwarten, dass jetzt schon alles perfekt funktioniert bei Leipzig. Du hast ja auch schon da ein paar Dinge angesprochen, aber da gibt es definitiv noch Luft nach oben in der gesamten Zusammenstellung des Teams. Jetzt ist sicherlich auch bei den Hörerinnen und Hörern angekommen, dass die Stimmung bei Leipzig, zumindest das, was man national wahrnimmt, gar nicht mal so gut ist. Also ich hatte schon den Eindruck, dass man einer der schlechtest gelaunten DFB-Pokalsieger war und fast in so einen trotzigen, patzigen Modus übergegangen ist, auch durchaus in der Kommunikation nach außen. Kann aber auch sein, dass ich da jetzt Social-Media-Posts überbewerte, da soll man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber was definitiv zu hören war, waren kritische Töne von Oliver Minzlaff nach dem ja ergebnistechnisch auch wirklich nicht guten Saisonstart. Also im Supercup 3:5 gegen die Bayern verloren, dann 1:1 in Stuttgart, 2:2 zu Hause in Unterzahl gegen Köln und jetzt dieses 1:2 in Union. Auch deswegen war eben dieser 2:0 Sieg gegen Wolfsburg jetzt so wichtig. Wie ist denn die Stimmung und gibt es da ein Thema zwischen Domenico Tedesco und Oliver Minzlaff? Es ist ja dann doch auch als Kritik am Trainer zu werten. Auch, also selbst wenn Minzlaff versucht hat, das zu trennen, ich glaube, letzte Woche hat er gesagt, dass er sich nur auf die Spieler bezieht, aber dennoch musste ja Domenico Tedesco immer die Fragen danach beantworten, weil es endlich mal besser läuft.
Minzlaff war dann ganz bemüht und auch die Presseabteilung des Vereins da nochmal darzustellen oder klarzumachen, dass Oliver Minzlaff eben die Spieler gemeint hat. Aber dennoch zielt ja diese Kritik, da bin ich ganz bei dir, wenn Oliver Minzlaff sagt, zum Beispiel die Abwehr, die Restfeldverteidigung war nicht Bundesliga-tauglich und das war ein beschissener Start in dieser Deutlichkeit nach zwei Spielen, hat er das übrigens gesagt, ne? Dann zielt das natürlich auch auf den Trainer ab und also gerade Domenico Tedesco legt enorm viel Wert auf Wertschätzung, Respekt und er hat das so nach außen hin versucht an sich abperlen zu lassen, hat gesagt, okay, Minzlaff ist der Chef und der CEO, der darf immer alles sagen, aber ich glaube intern ist das, es ist jetzt eine reine Einschätzung von mir, ist das keineswegs gut angekommen, dass da nach zwei Spielen schon die Rückendeckung von der Vereinsführung komplett weg war und Oliver Minzlaff da schon mal draufgehauen hat. Also das hat schon dazu beigetragen, dass die Situation schon nach zwei, drei Spieltagen dann extrem aufgeregt war, nachdem eigentlich die Vorbereitung total relaxed verlaufen ist. Wir waren mit dem Trainingslager in der Steiermark, in Aigen, im Ennstal, das war alles sehr beschaulich, ne? Die Spieler haben eigentlich vor Selbstvertrauen gestrotzt. Jeder hat gesagt, wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen, so lange wie möglich die Bayern ärgern, konstant punkten, zwei Punkteschnitt die ganze Saison durchziehen mindestens und eben vor allem diese jetzt gerade diese Spiele wie jetzt am Anfang, in dem man eben Spiele, in denen RB Favorit war, die wollte man halt dieses Jahr unbedingt gewinnen. Und das ist dann direkt zum Anfang halt schon mal schiefgegangen. Und ich kann auch Oliver Minzlaff irgendwie verstehen, ne, dass man da versucht, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Aber es war, glaube ich, einfach in der Situation verfrüht und hat Mannschaft und Trainer nochmal extra unter Druck gesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht. Denn die beiden hatten sich ja schon mal getroffen auf Mallorca, war das, glaube ich. Da war Tedesco doch im Urlaub. Da ist Minzlaff extra dahin geflogen und hat auch mit ihm über die Vertragsverlängerung sprechen wollen. Und da hat Domenico Tedesco ja so abgewehrt und hat gesagt, er will erst mal jetzt in die Saison starten, er will erst mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und das ist ja auch schon mal so ein kleiner Hinweis darauf, dass er vielleicht auch erst mal abwarten will, wie er sich auch in diesem Vereinsgefüge weiterhin wohlfühlt, ne? Und bei RB wird ja seit Monaten über den Sportdirektor spekuliert und zu dem Zeitpunkt war das ja noch vollkommen unklar, wer das werden könnte. Da wollte sich Domenico Tedesco auch erstmal die Tür offen halten. Also ich bin mal gespannt. Es macht auf alle Fälle nach außen hin den Eindruck, dass es da doch gewisse Spannungen zwischen den beiden gibt. Und Domenico Tedesco nicht mit allen Entscheidungen und Handlungen der Vereinsführung halt einverstanden ist. Er lässt das nie nach außen gucken, er gibt sich da absolut loyal, aber so, das ist so mein Eindruck zwischen den Zeilen.
Also ich fand das schon auch sehr spannend, dass Minzlaff dann sowas wie die Restverteidigung anspricht. Also das hat mich so ein bisschen irritiert, weil das zeigt ja eigentlich, was für eine Lücke da zu füllen wäre zwischen Minzlaff und Tedesco. Jemand, der sich doch sehr klar auch über den sportlichen Bereich auch mehr äußern kann. Aber ich sehe Minzlaff eigentlich nicht in dieser klassischen Position, der dann über Sachen wie Restverteidigung spricht, sondern eher als der größer, strategischer denkt. Also das ist so ein bisschen dieses, wenn man es auf den FC Bayern übertragen wurde, Brazzo-Kahn-Verhältnis, dass ja der eine sich vielleicht eher mal über den spieltaktischen Aspekt noch äußert. Und das fand ich schon spannend, dass er das tut und dass er sich darauf einlässt und dass er damit ja ganz klar, also wenn du einen Restverteidiger ansprichst, dann sprichst du einen Trainer an, weil das ist ja jetzt nicht, klar ist die Spielersache, aber das ist ja ein strategisches, taktisches Thema und das fand ich schon interessant, dieses Thema aufzumachen, sehr früh in der Saison, wo ja noch gar nicht klar war, wie die wirklich in die Saison starten, ne, wo noch viel im Umschwung war und wo man gleichzeitig doch auch Argumente finden könnte, ich weiß nicht, wie du das siehst, Uli, aber man könnte ja auch Argumente finden dafür, dass solche Transfers wie Werner und das Thema mit Leimer sehr lang offen gehalten wurde und dass man das jetzt auch Minzlaff durchaus ankreiden könnte, dass eben bis in den August noch Unruhe im Kader war und noch nicht so alles so gesettelt und klar war, wie man das vielleicht haben wollte.
Ja, es war sehr lange, war absolute Ruhe auf dem Transfermarkt. Ne? Da hat RB ja bis auf den Schlager-Transfer, der ganz früh feststand, und Blaswig, der, glaube ich, schon im März feststand, da ist ja nichts passiert. Ne? Und dann sind diese Top-Transfers sind ja erst ganz spät passiert, so dass die in der Vorbereitung ja keine Rolle spielten und Tedesco keine Möglichkeit hatte, in der Vorbereitung mit denen zu arbeiten. Ich meine, das ist zum Beispiel jetzt auch mal, wenn wir nochmal bei dem Werner-Transfer sind, ist es auch so ein Punkt, was, glaube ich, Tedesco nervt. Er hat zum Beispiel Alexander Sørloth gesagt, ich zähle auf dich, ne? Du bist jetzt wieder mit dabei. Der war ja bei Real Sociedad ein Jahr und ist dann von Tedesco eigentlich wieder mit reingeholt worden. Und jetzt muss ich Tedesco halt hinstellen und sagen, es tut mir leid, Timo Werner kommt jetzt. Die Clubführung hat sich jetzt entschieden, Timo Werner zu kaufen. Damit wird deine Spielzeit noch weniger. Ich würde dir empfehlen, dir einen anderen Verein zu suchen. Ne? Also so, das ist, glaube ich, da schon so eine gewisse Unruhe drin. Und ja, also was Minzlaff hätte da absolut überlegter agieren können. Und da bin ich ganz bei dir, wenn da fehlt eine Position. Das hat inzwischen auch RB Leipzig erkannt. Also es war ja ganz lange, waren sie der Auffassung, sie wollen gar keinen so starken Sportdirektor mehr. Ne? Nach den Rangnick-Jahren, da hat glaube ich, der ganze Verein erst mal aufgeatmet, als Ralf Rangnick dann nicht mehr im aktuellen Geschäft tätig war und dann irgendwann ganz raus, weil der auch ein enormer Stressfaktor für den ganzen Verein war. Aber er hat eben diese sportliche Kompetenz gehabt und das auch nach außen verkörpern können. Und das fehlte dann eben, ne? Und da war so eine Zeit lang dann, als Markus Krösche weg war, der ja keine so starke Machtposition und keinen so starken Einfluss mehr hatte schon, ne? Da hat man dann gedacht, wir machen das mit dieser Dreierspitze, Christopher Vivell, Florian Scholz und wen habe ich jetzt vergessen?
Ich kann es dir leider gerade auch nicht sagen.
Ja, na genau, also da war Markus Krösche noch, also es war dann nur noch eine Doppelspitze. Und da hat man dann gedacht, eben man will den sozusagen so einen Sportdirektor auf dieser Ebene einziehen und dann ist man irgendwann zu der Ansicht gekommen, wir brauchen doch einen starken Sportdirektor und genau dieses Thema, was jetzt angesprochen wurde, das wäre jetzt zum Beispiel doch eine Sache gewesen, die jemand wie Max Eberl, die hätte ganz anders moderieren können nach außen hin. Ne? Also
wird er denn der Sportdirektor, wenn du ihn schon ansprichst?
Es äußert sich niemand dazu, aber ich glaube, es hängt jetzt einfach an Max Eberl, der muss jetzt für sich überlegen, ob er schon wieder bereit ist, so einen Job anzunehmen und ob RB Leipzig jetzt der richtige Verein für ihn ist. Also RB baggert ja offenbar ganz heftig an ihm. Er ist irgendwo in der Schweiz und muss ich jetzt überlegen. Ich denke mal, er hat auch jede Menge Gegenwind jetzt bekommen, als dann publik wurde, dass er diesen Job übernehmen soll. Ich bin mal gespannt, das ist ja bei RB auch immer so ein Thema, ne? Dass wenn das dann irgendwie öffentlich wird, da gibt es ja auch ganz viele, die das dann hinterfragen und sagen, wie kannst du jetzt zu diesem Verein gehen oder zu diesem Club? Und da bin ich mal gespannt, wie die Entscheidung bei Max Eberl ausfällt, ob der jetzt wirklich sagt, das ist mein nächster Schritt. Also ich glaube, was so rein die Bedingungen angehen, ne, das wäre ideal für Eberl, weil der könnte dann genau die Transfers tätigen, wo in Gladbach das Geld fehlte. Also der könnte dann so ein Guardiol oder so ein Olmo halt holen. Ne? Das wäre, glaube ich, voll das Ding. Für Eberl und genau, sie hätte auch jede Menge Machtfülle, denn wir haben ja gesagt, dass da so ein Vakuum besteht und es würde für ihn auch extra eine neue Struktur geschaffen und er würde dann so ein Geschäftsführer Sport, sehr wahrscheinlich ein Sportchef werden. Die Position gibt's aktuell überhaupt nicht bei RB Leipzig, aber er muss halt für sich beantworten, ob RB mit allem, wofür der Club steht, auch zu ihm passt. Und da bin ich mal gespannt, wie die Entscheidung ausfällt. Es wurde ja so dargestellt, als wäre das alles schon fix und es müsste jetzt nur noch unterschrieben werden. Aber man sieht ja auch, dass das jetzt schon seit einer ganzen Weile so ist und dass das dauert. Und ich glaube, da macht sich Max Eberl gerade viele Gedanken drüber.
Mich würde auch bei Max Eberl total interessieren, inwiefern ihn diese Zusammenarbeit in Anführungsstrichen mit Salzburg da irgendwie gefällt, ob ihm das eher was ist, was er ablehnt, weil, wie du sagst, der ist ja schon jemand, der ein gutes Netzwerk hat, der eigentlich, glaube ich, ganz eigene Spieler verpflichten wollen würde und du gleichzeitig immer in Leipzig das Gefühl hast, naja, wenn so jemand wie Benjamin Šeško dann verfügbar ist, dann bist du ja quasi irgendwie der erste Ansprechpartner und könntest ihn natürlich vielleicht eher verpflichten und solltest das dann ja auch tun, allein aus sag ich jetzt mal marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und das frage ich mich halt auch, ob Max Eberl darauf Lust hat. Und andererseits finde ich, das ist auch wieder so ein Punkt, der mich bei Leipzig immer interessiert, inwiefern sind sie da auch so ein bisschen, es klingt jetzt wahnsinnig gewagt, aber so ein bisschen Gefangene ihres eigenen Systems, weil sie natürlich auch davon abhängig sind, dass sie sozusagen Haaland 2.0 nicht haben wollen. Ja, also sie wollen sich, glaube ich, keine Gelegenheiten da entgehen lassen. Und es war ja sogar bei Werner jetzt eine ähnliche Situation, weil, wenn man ehrlich ist, also ich habe damals einen Text geschrieben, weil ich eben in Stuttgart im Stadion war und habe mir da auch ein paar Informationen aus dem Hintergrund geholt. Und natürlich war die Win-Win-Win-Situation gegeben mit diesem Werner-Transfer. Aber der größere Win war für Timo Werner selbst, weil er halt diese gewisse Garantie auf Spielzeit jetzt hat, die er bei Chelsea nicht hatte. Und der größte Gewinner war natürlich Hansi Flick, weil er einen potenziellen Stürmer hat für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM, der sonst wahrscheinlich bei Chelsea in irgendeine Art Krise reingerutscht wäre. Und ich weiß nicht, ob Leipzig nicht da auch so ein bisschen dieses, jetzt hätten wir die Gelegenheit, wir können jetzt eigentlich Werner nicht holen, dieses Gefühl dann hatte, ne? Also das kann ich mir schon auch vorstellen.
Ja, das finanzielle Risiko ist ja überschaubar, ne? Wenn das stimmt, nach meinen Infos ist er irgendwie für 19,5 Millionen gekommen und wenn er nochmal weiterverkauft würde, dann könnte diese Ablöse nochmal auf 5 Millionen mehr oder so anwachsen. Also müsste RB nochmal 5 Millionen an Chelsea abdrücken, aber ich glaube eben auch, dass es vor allem auch diese Gelegenheit war und eben der Gedanke im Hinterkopf, auch diesen Transfer-Coup, den deutschen Nationalspieler, ne, das ist ja auch immer so ein Punkt, dass RB Leipzig jetzt zwei deutsche Nationalspieler geholt hat und jetzt mit Klostermann, Halstenberg, Henrichs im besten Falle, Klostermann ist zwar gerade verletzt, aber wenn er wieder fit würde, könnte RB ja hinter Bayern München den größten Block stellen. Bei der Weltmeisterschaft, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Gedanke und eben dieser Gedanke des Transfer-Coups stand dann vielleicht über den Wünschen von Domenico Tedesco. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Klar, das Einzige, was ich mir, eine Sache vielleicht noch kurz, Max, ich fand nur, dass man schon auch dran denken muss, natürlich, was mit dem Nkunku nächstes Jahr passieren könnte, ne? Also es ist durchaus möglich vielleicht, dass er nächstes Jahr dann mal wechselt und dann hätte man natürlich in Werner und Šeško ein Sturmduo, was sicher auch langfristig funktionieren würde. Also den den mittel- bis langfristigen Gedanken könnte man schon auch noch zur Verteidigung anführen an der Stelle.
Ja.
Und das ist ja gleichzeitig auch eine interessante Entwicklung, dass jemand wie Nkunku jetzt nochmal geblieben ist. Also bisher war für Leipzig auch qua Geschäftsmodell, man muss auch erstmal viele Investitionen erstmal wieder reinholen, das Verkaufen von Spielern sehr wichtig. Nkunku ist jetzt noch da und mit 4 Toren nach 4 Spieltagen sehen wir auch, welchen Wert er hat. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal los wegkommen von diesen Personaldiskussionen und auch den Fragen strategischer Ausrichtung, wie da auch vielleicht das zwischen Domenico Tedesco und Oliver Minzler vielleicht nicht ganz miteinander harmoniert, weil ich finde, das haben wir jetzt schon schön rausgearbeitet. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf das gucken, was ja im Zentrum der Diskussion stehen sollte, nämlich tatsächlich auch die Spielweise und die Spielergebnisse von Rasenballsport. Und da haben wir, finde ich, nämlich auch irgendwie ein undurchsichtiges Bild, wie so bei vielen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich weiß nicht, Uli, ob du mir da zustimmst. Also wir hatten Jesse Marsch, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das haben wir alle gut beobachtet in der letzten Saison. Dann kam Domenico Tedesco und hat das auch geschafft, innerhalb von kurzer Zeit die Ergebnisse positiv zu gestalten. Und man hat es auch mit einer Aufholjagd geschafft, dann noch in die Champions League hineinzukommen. Gleichzeitig gab es aber auch eine Phase enttäuschender Ergebnisse. Also aus den Champions League-Rängen wäre man fast noch hinausgefallen. In der Europa League ist man trotz einer Führung im Rückspiel im Halbfinale ausgeschieden. Und das DFB-Pokalfinale wurde zwar gewonnen, und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, auch für ihn. Allerdings mussten da auch viele Dinge zusammenkommen. Es war jetzt nicht so, dass Leipzig da über einen starken SC Freiburg drüber gerollt wäre. Und jetzt dann eben dieser Saisonstart. Wie bewertest du denn rein sportlich das, was Domenico Tedesco geschaffen hat bei Leipzig bisher?
Na, in der Rückrunde der vergangenen Saison konnte man das ja mal beobachten, dass er erstmal versucht hat, die Mannschaft zu stabilisieren und ihr wieder das gegeben hat, womit sie sich nach den Nagelsmann-Jahren wohler fühlte, nämlich Ballbesitz. Mehr Ballbesitz-Fußball, weniger das wilde, schnelle Spiel, was Jesse Marsch wieder mehr einbringen wollte. Und dennoch hat er, finde ich, gerade in dieser Anfangsphase war das ganz schön zu sehen, hat er sehr schön mit Pressinglinien variiert, ne? Da ist hat RB auch mal tiefer gestanden, ist selbst gegen Mannschaften wie Fürth dann ins Kontern gekommen. Zum Beispiel erinnere ich mich an so einen Traumkonter gegen Fürth. Und das hat mir eigentlich gerade in dieser frühen Phase von Tedesco sehr gut gefallen. Dann im späteren Saisonverlauf der vergangenen Saison ist immer mehr das Ballbesitzspiel in Vordergrund gerückt, und dann hatten wir eben auch oft diese Situation, dass dann so unergiebiger Ballbesitz dabei war, und das hat sich dann eben gerade auch, als die Beine und die Köpfe dann relativ müde waren zum Ende der Saison mit dem Spiel, mit dem letzten Saisonspiel in Bielefeld, als das beinahe alles nochmal schief gegangen wäre, die gesamte Aufholjagd, auch gegen Union zum Beispiel vorher. Also diese schwache Phase, was du ansprichst, da ist man schon ist so dahin gekommen, dass man sagt, okay, das ist jetzt zu ermüdender Ballbesitz, da braucht's Ideen. Und eigentlich genau das ist jetzt die Herausforderung ja gewesen in der Vorbereitung, dass es da wieder neue Lösungen gibt, die Tedesco mit dem Team entwickelt, um trotz des massiven Ballbesitzes und Übergewichts im Ballbesitz dann auch gute Lücken zu reißen und Lösungen zu schaffen. Und genau, also da ist RB jetzt gerade dran. Jetzt haben sie es eben mal versucht mit einem ganz anderen Ansatz, um vielleicht auch weniger ausrechenbar zu sein. Das war jetzt spannend, aber eigentlich will Tedesco ja eine Ballbesitzmannschaft haben, ne? Und hat es jetzt zum Beispiel gegen Union ja versucht mit diesem extremen Pendelspiel. Also er hat das ja dann in der Pressekonferenz danach nochmal versucht schön zu erklären, dass man eben extrem geduldig von rechts nach links und von links nach rechts und wieder zurückspielt, um dann irgendwann mal die Lücke aufzureißen und dass zum Beispiel über die Außenverteidiger dann der lange Ball kommt und eben nicht durchs Zentrum gegen Union, weil die dort alles abfangen, sondern dass das über die Außen passiert, als dann zum Beispiel Henrichs mal Werner schickte mit einem schönen langen Ball. Also das muss aber die Mannschaft jetzt noch beweisen, denn bisher hat Tedesco jetzt erstmal diesen Ausweg genommen, eben über das alte RB-Spiel jetzt gegen Wolfsburg, ne, um den ersten Sieg zu holen. Ich bin aber mal gespannt, ob es dauerhaft variabel genug ist, um dann auch mit dem eigentlichen Stil der Mannschaft dann zu genügend Torschancen zu kommen. Ich meine, das Stuttgart-Spiel hat schon gezeigt, sie hatten auch gegen Stuttgart viele Torschancen, ne? Das war schon auch so ein Spiel der Chancenverwertung, was jetzt aber auch wieder so ein Problem war. Also auch das ist so ein altes RB-Problem, was sie in der letzten Rückrunde unter Tedesco allerdings null hatten. Ne? Also da war die Chancenverwertung sehr, sehr gut und da hat RB auch manchmal Spiele gewonnen, muss man auch dazu sagen. So, ich erinnere mich da an ein 1-0 gegen Bochum oder ein 1-0 gegen Leverkusen. Da war RB nicht die bessere Mannschaft, hat dann aber trotzdem diese effizienten, dreckigen Siege so eingefahren.
Ja, man hatte halt Nkunku. Also das waren so, ich weiß noch, das Leverkusen-Spiel, ja. Da hatte man doch, glaube ich, gar keinen Schuss in der ersten Hälfte abgegeben und in der zweiten Hälfte macht man einfach Nkunku irgendwann das 1-0 und dann hat man dieses Spiel gewonnen.
Ja.
Also, aber glaubst du denn, dass Domenico Tedesco der richtige Trainer für Leipzig ist und dass er das schafft? Denn es gibt eben schon die Spannung, über die wir geredet haben. Man merkt sie eben, finde ich, auch an. Das war ja das, was wir ganz am Anfang der Sendung auch schon mal so kurz angerissen haben. Und wenn man jetzt mal guckt, was man so sportlich von ihm gesehen hat, dann könnte man ja auch, also es gab natürlich die eine Vizemeistersaison von Schalke 04, die aber auch schon sehr auf, wir gehen mit 1-0 in Führung und bringen das dann nach Hause basierte, aber dann eben auch seine Endphase bei Schalke und dann ehrlicherweise, was er in Moskau gemacht hat, das habe ich dann nicht mehr mitverfolgt, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, aber bisher habe ich zumindest von Tedesco das, was jetzt von ihm erwartet wird, noch gar nicht gesehen. Glaubst du, dass man das noch sehen wird?
Ich denke schon, also grundsätzlich halte ich Tedesco schon für einen guten Trainer, der kein festgelegtes Spielprinzip mitbringt, sondern eben, wie wir das schon gesagt haben, also ich habe glaube ich mal geschrieben, dass das so, dass er so eine Art Chamäleon-Prinzip verfolgt. Er bedient sich eben der Spieler, die er hat, entwickelt dann ein Spielsystem und jetzt treibt er das ja nochmal weiter und sagt, er will mit seiner Mannschaft, die er hat, möchte er alles sehen. Also die muss so ein, das ist immer so ein großes Wort, diesen ganzheitlichen Fußball, er will alle Stile von dieser Mannschaft auch sehen. Daran würde er seit 10 Monaten arbeiten, sagt er. Und also ich bin schon grundsätzlich von ihm überzeugt, aber in Nuancen muss man eben sehen, dass er in diesem Ballbesitzspiel, dass er da so eine Variabilität reinbekommt, dass RB Leipzig das tatsächlich mit Überzeugung halt auch spielen kann und dann auch genügend Torschancen rausspielt, effizient genug ist. Also das wird so die große Hürde sein. Hat er allerdings auch selber erkannt und das war auch Schwerpunkt in der Vorbereitung. Und er hat, das muss man vielleicht noch sagen, wenn wir die Moskauer Zeit ansprechen, man hat ja immer dieses schlechte zweite Jahr auf Schalke, führt man ja immer an, ne? Und das hat er in Moskau eben besser gemacht, ne? Da hat er, glaube ich, ist er ja auch irgendwie Oktober oder sowas gekommen, hat die Mannschaft übernommen und dann erstmal stabilisiert, keine Ahnung, auf Platz 5 geführt von 11 oder so. So, und Im zweiten Jahr ist er dann mit Spartak Moskau Vizemeister geworden und hat dann eben auch, was so sein Repertoire angeht, auch mit Ballbesitzfußball erweitert. Also ich würde ihm, also man muss ihm, ich meine, der ist 36 Jahre alt, ne? Ich glaube, man muss ihm da noch so ein paar Entwicklungschancen auch noch geben und er wird da wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Situation auch noch viel lernen. Aber ich finde, er hat mehr Kredit verdient, als das jetzt nach 1, 2, 3 Spieltagen der Fall war, als sofort irgendwie davon geschrieben wurde, dass der Trainer jetzt wackelt oder so. Das war, also fand ich absolut verfrüht und irgendwie unseriös, ne? Denn er hat da, auch wenn der Start jetzt anders verlaufen ist, als man sich das erwartet hat, aber er hat schon mit, jetzt nach dem, was er auch in der Rückrunde gezeigt hat, den Pokalsieg geholt mit RB Leipzig und er hat schon ein bisschen mehr Kredit verdient, als das so die ersten Spieltage der Fall war. Also ich glaube, dass man wird von der Mannschaft und auch von ihm noch mehr sehen, als das jetzt, was die Ergebnisse und auch teilweise die Spiele jetzt gezeigt haben, so die ersten Spiele.
Ja, ich finde, das ist genau das Richtige. Und ich fand gerade deshalb auch die Sachen von Oliver Minzlaff sehr deplatziert und sehr komische Aussagen, weil ich glaube schon, dass das Domenico Tedesco vielleicht, wenn man das auch nochmal ein bisschen weiterfasst, weil wir müssen ja schon immer noch sehen, dass Raba gerade nach dem Pokalsieg auch schon nochmal so ein ganz großes Mentalitätsthema war und ich glaube auch schon mal innerhalb Deutschlands sehr diskutabel war. Und ich glaube, dass Domenico Tedesco eigentlich einer ist, der eher dafür spricht und eher Sympathien erzeugt. Auch wenn er nicht immer diese Ruhe an der Seitenlinie hat, ist er eigentlich ein sehr angenehmer Typ. Also ich weiß nicht, wie du ihn siehst, du arbeitest natürlich sicher viel öfter noch mit ihm zusammen, Uli, aber ich habe ihn jetzt doch auch schon ein paar Mal erlebt in der Rückrunde und ich fand ihn eigentlich durchweg einen sehr interessanten, nachdenklichen, smarten Typen, der, ich finde, dem ganzen Standort dort auch sehr gut tut. Und ich finde, darüber hinaus könnte sich Leipzig mal in dieser Hinsicht an Salzburg orientieren, wo Christoph Freund, glaube ich, schon eine ganz besondere Beziehung auch zu seinen Trainern immer aufbaut und die extrem stärkt, auch wenn es mal nicht so gut läuft und auch wenn es mutige junge Trainer sind, wie jetzt mit Matthias Jeißle, die dort ein sehr spezielles Umfeld vorfinden, um sich zu entwickeln und zu arbeiten. Und ich glaube, das würde Leipzig ganz gut tun, wenn man da ein bisschen mehr diese Ruhe hätte und nicht dann eben gerade noch selber irgendwie Unruhe reinbringt über fragwürdige Aussagen gegen den Trainer.
Da haben wir doch den Sportdirektor für Leipzig. Und er kommt, das ist ja auch was ganz Neues aus Salzburg. Aber ist doch gelöst. Christoph Freund.
Ich glaube, die hätten Freund sehr gern genommen, aber der will unglaublich gern in Salzburg bleiben.
Also was ich so höre, will Christoph Freund auch nicht nach Leipzig gehen. Das ist anscheinend tatsächlich so, dass er sich in Salzburg sehr wohl fühlt und da seinen eigenen Stellenwert natürlich auch gefunden hat, der in der Fußballwelt, in der europäischen, doch mittlerweile relativ speziell ist. Und ich glaube, er hat da relativ großen Spaß daran. Ich verstehe, wenn man das nicht so einfach verlassen will.
Sollte auch eher ein Scherz sein. Gut.
Trotzdem haben wir es jetzt ernsthaft diskutiert, weil im Rasenfunk sind wir gewöhnt, dass wir von dir keine Zeit für Scherze bekommen, genau.
Bekommen, ne? Dann bist du aber sehr unaufmerksam.
Ich glaube tatsächlich, ne, dass Christoph Freund so ein Eigengewächs sozusagen, ne, einer, der unter Ralf Rangnick gelernt hat, von Ralf Rangnick entdeckt wurde sozusagen, dass das die Idealbesetzung wäre. Ne? Das würde auch am allerbesten passen zu RB Leipzig. Aber wenn er eben in Salzburg bleiben will, und das darf er ja offenbar, also so da weit geht die Stallorder ja offenbar nicht, dann brauchen sie so einen starken Mann wie Max Eberl oder jemand von seiner Kragenweite.
Ja.
Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, er leistet ja auch aus Salzburg genug Gutes für Leipzig, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, ne?
Also, genau, also irgendwie arbeitet er schon bei Leipzig, das ist eine ganz korrekte.
Er findet ja schon regelmäßig Leute, die dann auf einmal in der Bundesliga sehr gute Rollen spielen.
Also, eigentlich ist das Erstaunlichste, dass man da offensichtlich keine Homeoffice-Lösung finden kann im Jahr 2022.
Ja.
Wir werden beobachten, wie das bei Leipzig weitergeht. Jetzt erstmal im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, bevor man dann in der Champions League ran darf. Man hat in der Gruppe folgende Gegner bekommen. Zum einen Schachtyor Donetsk, gegen die eröffnet man. Dann Real Madrid, das wird das zweite Spiel. Und Celtic Glasgow, also wieder ein Verein aus Glasgow für Leipzig. Das sind die drei Gegner in der Champions League. Leipzig steht jetzt eben bei 5 Punkten nach diesem Sieg gegen Wolfsburg. Und die Wolfsburger ihrerseits, die stehen bei 2 Punkten, haben jetzt ihre Auswärtsspiele in Bayern, also bei Bayern meine ich eher in München, und in Leipzig jeweils mit 0-2 verloren. Das Heimspiel jetzt gegen den 1. FC Köln dürfte eigentlich unentschieden ausgehen. So war das nämlich bisher. Zu Hause unentschieden, auswärts 0-2 verlieren. Oder Wolfsburg überrascht uns. Mal gucken. Vielleicht hat da ja Niko Kovac noch etwas im Köcher. Wie überraschend das zweite 1-0 von Borussia Dortmund in dieser Saison war, das wollen wir jetzt besprechen. Das ist nämlich das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Wir sind jetzt angekommen bei gleich 3 Partien, die mit 1-0 ausgegangen sind, bevor wir uns dann ganz am Schluss noch einem 0-0 widmen wollen. Also schon zum zweiten Mal bringt Dortmund ein 1-0 nach Hause und kann den Dreier einfahren. Gegen Hertha BSC erzielt auswärts Anthony Modest mit einem tollen Kopfball den entscheidenden Treffer. Weitere Tore vergibt vor allem Bellingham, aber auch Hertha hat ihre Gelegenheiten, die Hertha hat ihre Gelegenheiten. Das stellt die berühmte Frage, Felix, ob dieser Dortmunder Sieg denn verdient sei. Wie würdest du es bewerten?
Naja, also ich fand, es waren schon durchaus Symptome aus dem vorherigen Spiel gegen Bremen noch vorzufinden, die dafür sprechen, dass das ein Unentschieden auch durchaus möglich gewesen wäre. Andererseits gibt es auch bei Dortmund durchaus Argumente zu sagen, dass das war ein sehr verdienter Sieg. Ich fand zum Beispiel, dass sie in der Mittelfeldzentrale sehr dominant aufgetreten sind, mit einer sehr guten Doppelsatz aus Bellingham und Özcan, der da wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, fand ich sehr besonders, weil nämlich letzte Woche gegen Bremen schon ein Bruch erkennbar war, als der Hut da verletzt raus musste und dann so eine leichte Überforderung eingetreten ist in der Zentrale. Und das fand ich durchaus bemerkenswert, dass sie das so gekittet haben. Und dann reden wir nach Terodde und Schick schon wieder über einen Stürmer, der so ein bisschen Kopfproblem hatte, glaube ich. Und ich fand schon, dass er so eine kleine Blockade noch drin hatte in seinen ersten Spielen da jetzt in Dortmund. Und die hat er sich jetzt diesmal gelöst mit diesem Tor, auch wenn es jetzt nicht das Herausragendste war. Aber andererseits war es ja genau das Tor, für das Dortmund ihn, glaube ich, verpflichtet hat. Und insofern gibt ihm das auch recht. Und ja, fand, man kann also durchaus bewerten, dass das Dortmund diesen Sieg sich verdient hat.
Vielleicht hat Modest ja auch deswegen jetzt ein besseres Spiel gemacht, weil er besser eingebunden war. Uli, ich weiß nicht, wie dir das gefallen hat. Also es war auffällig, wie viel öfter der BVB geflankt hat und dann auch das 1-0 ist ja so entstanden über den Flügel. Özcan schiebt dann mit nach vorne und findet dann eben Modest mit einer Flanke, die er auch wirklich perfekt platziert. Also ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Treffer.
Also ich glaube, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass das eine klare Maßgabe war, ihn dann mit noch mehr Bällen zu versorgen. Ne? Und ich finde ja, er hatte ja noch viel klarere Gelegenheiten und hat dann ein Tor gemacht, was er jetzt vielleicht gar nicht unbedingt machen muss. Aber also er hätte ja noch 2-3 Tore mehr schießen können. Ne? Und hatte da gerade zu, ich glaube, erste Hälfte war das noch deutlich bessere Gelegenheiten eigentlich. Also da einmal leicht verzieht, so am langen Pfosten zum Beispiel, erinnere ich mich. Also ich glaube, Dortmund ist dabei, ihn einzubauen und zu finden. Ich finde aber, man muss so einer Mannschaft auch mal zugestehen und so einem Spieler, dass es auch mal 2, 3, 4 Spiele dauert, bis sich so ein Stürmer in einer neuen Mannschaft eingewöhnt und bis er besser gesucht wird, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde, so eine Diskussion ist mir dann immer so ein Stück zu aufgeregt. Also er hat ja, es ist jetzt keine gesamte Hinrunde ohne Torerfolg geblieben.
Nein, absolut. Man muss vor allem sehen, dass es ja, wo er bisher gespielt hat in seiner Karriere, und auf einmal spielst du in einer sehr kombinationsstarken, gut organisierten Offensive mit ganz anderen Spielertypen als bisher, die auch einfach einen ganz anderen Fußball spielen wollen, und daher finde ich, kann man ihm da durchaus so ein bisschen Zeit geben. Ich meinte das jetzt gar nicht auch so druckvoll, aber ich fand nur schon bemerkenswert eben, dass man ihn dann eben erst jetzt einbindet, auch wenn man schon etwas vorher wusste, dass er vielleicht ein anderer Spielertyp ist, aber das hat eben auch für die Mannschaft, glaube ich, ein bisschen gebraucht, und fand das ganz interessant. Andererseits wollte ich ansprechen, dass man sich langsam vielleicht auch ein wenig Sorgen machen muss um Karim Adeyemi, der natürlich schon jetzt nicht wirklich gut in die Saison gestartet ist. Da bin ich sehr gespannt, wie Terzic ihn da noch so ein bisschen besser hinbekommt in den nächsten Wochen, auch jetzt, wo er wieder leicht verletzt war. Das wird ein spannendes Thema beim BVB werden, glaube ich.
Ja gut, es hatte halt eben auch durch die frühe Verletzung dann auch alles andere als eine gute Vorbereitung. Also beim BVB wird wieder viel am offenen Herzen operiert werden, weil jetzt eben dann die englischen Wochen beginnen und weil eben jedes Spiel so hochgehängt wird. Also ich glaube, diese Modest-Diskussion, dass er so wenig Zeit bekommt, das kommt ja daher, weil Borussia Dortmund so wenig Zeit hat. Jede Niederlage oder jeder wackelige Sieg wie gegen Freiburg und dann eben vor allem natürlich dieses spektakuläre 2-3 gegen Werder Bremen, das wird auch deshalb so hochgehängt, weil eben die Hoffnungen ganz vieler Menschen zu Recht daran hängen, dass Borussia Dortmund die Mannschaft ist, die mal den FC Bayern irgendwie jetzt vielleicht die Meisterschaft so ein bisschen streitig wenigstens machen könnte. Und das schien dann alles schon wieder verflogen. Das ist vielleicht jetzt alles gar nicht so wild gewesen. Einen Punkt Rückstand haben die Dortmunder hinter Bayern. Und vielleicht ist dieser, oder ganz sicher ist eigentlich dieser Vergleich auch sehr ungerecht, da muss man sich nur beide Kader nebeneinander legen. Aber das ist, glaube ich, eben der Kontext, in dem dann Diskussionen über den BVB auch in einer anderen Art und Weise geführt werden, als es eigentlich jetzt so wäre. Also wenn der BVB Augsburg wäre, dann hätte man da noch nicht die große Modest-Diskussion aufgemacht. Aber der BVB will ja auch nicht Augsburg sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne jetzt.
Die große Demirovic-Diskussion.
Ja. Genau. Was ist denn? Nur dieses eine Hackentor gegen Leverkusen, wobei über den Demirovic müssen wir auch dann noch sprechen. Aber jetzt sind wir ja noch beim BVB. Also wir haben, Uli, wir haben viele Chancen gesehen. 22 Schüsse hatte Dortmund, Hertha hatte 13. Allein Bellingham hat, ich habe es mir aufgeschrieben, in den Minuten 72, 73 und 75 vergibt er die Entscheidung letztlich. Hat da sehr gute Chancen. Am Ende hat er 5 Schüsse und schafft es eben aus seiner Sicht leider nicht da, das 2:0 zu machen. Auf der anderen Seite muss man ja aber feststellen, bei allen Chancen, die der BVB hatte, war auch Hertha in diesem Spiel präsent. Also ein 1:1 wäre möglich gewesen. Ich erinnere mich auch an starke Paraden mal wieder von Gregor Kobel und unter anderem Marco Richter, der wieder spielen konnte, was natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht ist, hatte einen abgefälschten Lattenschuss. Das hätte auch der mögliche Ausgleich sein können. Wie hast du denn Hertha gesehen jetzt in diesem Spiel?
Ja, eigentlich wie bisher in der gesamten Saison, ne? Sie spielen es besser, spielen es auch nach vorn teilweise mutiger. Aber es kommt am Ende, kommt halt nichts rum. Aber möglicherweise ändert sich das ja noch im Saisonverlauf. Also zumindest wäre das Hertha zu wünschen. Aber ich sehe da schon mal deutlich mehr Abschlüsse, mehr Torgefahr, viel mehr Torszenen, als das auch in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Spielzeiten, muss man ja eigentlich schon sagen, der Fall war.
Ja, also dem kann man, glaube ich, nicht widersprechen. Andererseits, Felix, hat man auch die vielen Chancen zugelassen. Also was mir aufgefallen ist, war, dass, und das war jetzt neu, fand ich, bei Hertha. Bisher habe ich jetzt noch nie so taktische Mismatches auf dem Feld erkannt. Es war eher so, dass man dann individuell unterlegen war gegen sehr gut organisierte Gegner, gegen die man bisher gespielt hat. Gegen Dortmund ist mir aufgefallen, dass gerade Julian Brandt immer wieder vom Außenverteidiger, also von Rafael Guerreiro, angespielt werden konnte. Der konnte immer aufdrehen. Er hat wahnsinnig wenig aus diesen Situationen gemacht, hat ganz oft das Tempo verschleppt, die falsche Entscheidung getroffen, geschossen, wo er vielleicht hätte nochmal passen können, gepasst, wo er vielleicht hätte nochmal dribbeln können. Also ein bisschen unglücklich, fand ich. Und diesen Raum hat Hertha nicht so wirklich geschlossen bekommen. Auch dann, als Boetius, der mal von Beginn an spielen durfte, ausgewechselt wurde, als Sarda ausgewechselt wurde, also es kam dann eben Boateng, kam zum Beispiel, der hatte dann auch so ein paar Situationen, wo er wirklich einfach unglücklich agiert hat, würde ich sagen, sehr leicht überspielt wurde. Jetzt ist Hertha und kommt natürlich auch aus einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Voraussetzung in dieses Spiel hinein. Rein vom Ergebnissen her hat aber Hertha BSC erst einen Punkt geholt, trotz besserer Spielweise in vielen Spielen. Wo würde denn bei dir gerade das, weiß nicht, das Skeptizismus-Pendel hinschlagen? Wie skeptisch bist du, wenn du dir die Leistungen und dann die Ergebnisse von Hertha nebeneinander legst aktuell?
Schon recht skeptisch. Also ich muss ehrlich sein, ich finde sie gar nicht so schlecht und dafür ihre Ergebnisse sehr schlecht. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Also ich muss sagen, dass ich jetzt, ja, also es gibt positive Aspekte, aber ich sehe jetzt noch nicht diesen totalen Wandel. Also ich sehe jetzt nicht, dass da eine Mannschaft ist, die sich von dem ganzen Drama dieser letzten Saison, dass es sich ja da auch irgendwie über 34 Spieltage so reingerottet hatte. Das ist ja irgendwie, ich hatte das Gefühl, die letzte Saison ist mit jedem Wochenende noch schlechter geworden. Und ich hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt so eine Neustartsituation irgendwie passiert und dass Sandro Schwarz da auch der Typ dafür sein könnte. Und das sehe ich jetzt halt noch nicht. Ne? Also ist es immer noch so irgendwie, du wirfst halt dann Boateng ins Spiel, der ja auch, klar, überhaupt nicht in dieses Spiel eingebunden wird. Warum auch? Wie soll er das denn auch sein? Also er ist ja so eine Kampffigur und als diese funktioniert er auch. Also er hat ja dann auch Kampfsituationen, wo es klappt, wo er, ja, in den letzten Minuten da ein, zweimal gegen Bellingham und Özcan dann Zeichen setzt und das funktioniert, aber das ist ja, wir sind ja nicht mehr Felix Magath, Hertha, 32. Spieltag, wir müssen irgendwie in den 89. nochmal jemanden umgrätschen, sondern wir versucht eigentlich, sollte die Hertha ja versuchen, guten Fußball zu spielen und davon sind sie halt doch noch ein Stück entfernt und daher sehe ich da jetzt noch nicht sehr viel Hoffnung, ehrlich gesagt, nach dem Saisonstand.
Uli, bist du da genauso kritisch?
Ich sehe es ein Stück positiver. Also du sagst, das ist kein gutes Zeichen, wenn sie gut spielen, aber die Ergebnisse noch nicht stimmen. Also schlimmer wäre es ja, wenn sie schlecht spielen und schlechte Ergebnisse hätten. Insofern habe ich da doch Hoffnung, dass sich sozusagen diese mutigere Spielweise, dass sich das auch über die Spiele ein bisschen auszahlt. Also ich würde Hertha da jetzt nicht zu früh abschreiben. Auch die sind mit einem neuen Trainer gestartet, teilweise neuem Personal. Also es werden auch Spiele kommen, die in denen Hertha punktet. Nächstes Spiel ist, glaube ich, gegen Augsburg, ne?
Ja.
Allerdings in Augsburg. Naja, wenn man sich jetzt mal so auf dem Tableau die Gegner anguckt, ne, dann findet man jetzt hier so viele Mannschaften, wo man jetzt sagen würde, rein vom Papier, da wird Hertha jetzt 3 Punkte holen. Aber ich sehe trotzdem, was die Spielanlage generell angeht, habe ich das Gefühl, sie sind da auf einem ganz guten Weg.
Also es gab definitiv die Chancen und das gehört vielleicht auch zu diesem Spiel mit noch dazu. Der BVB hat das ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr souverän zu Ende verteidigt bekommen. Also es gab die Chancen, in denen Kobel sehr gut parieren musste, aber im Grunde war der Richterschuss und der war, muss ich gerade mal nachgucken, aber irgendwann 77. Minute oder sowas, der war mitten in den ganzen Chancen von Bellingham, war der, glaube ich, gelegen, 79. Minute war es genau. Das war im Grunde der letzte Abschluss von Hertha BSC, der irgendwie Gefährlichkeit aufwies. Also Schlotterbeck hat irgendwie ganz oft mit dem langen Bein nochmal zur Ecke geklärt, hat es auch immer geschafft. Auch die Abstimmung mit Hummels hat sehr gut funktioniert. Es gab auf den Außenverteidigerpositionen, egal ob am Anfang noch mit Wolf und Guerrero oder dann später auch als Meunier gespielt hat, gab es keinerlei Leistungsabfall, es gab keine klaren Mismatches und das gehört eben auch mit dazu, zu dem, dass man sagen kann, Hertha hat es auf der einen Seite nicht geschafft, hier ein Tor zu erzielen, auf der anderen Seite stand aber auch eine Verteidigung, die deutlich besser stand als noch im Spiel gegen Werder, könnte man jetzt spotten, dass es auch nicht so schwierig war, aber vielleicht war es genau deshalb so schwierig und das gehört eben auch zu diesem BVB-Sieg mit dazu und erklärt dann vielleicht, warum es ein 1:0 wurde. Ihr habt schon gesagt, Hertha spielt es dann in Augsburg, dann zu Hause gegen Leverkusen. Für Dortmund geht es jetzt weiter mit 2 Heimspielen, zum einen gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dann tritt man auch in der Champions League an. In der Gruppe der Borussia sind gelandet Kopenhagen, die sind erster Gegner, dann Manchester City, zweiter Gegner und noch der FC Sevilla als dritter Gegner. Das sind die Gegner von Dortmund, die jetzt bei 9 Punkten nach 4 Spieltagen stehen. Kommen wir zum nächsten 1:0. Das fand am Freitagabend statt und auch der SC Freiburg gewinnt zum zweiten Mal mit 1:0, bei Freiburg sogar zum zweiten Mal in Folge. Dass in dieser Partie gegen Bochum aber nur ein Treffer gefallen ist, können wahrscheinlich beide Teams nicht so ganz fassen. Gleich zweimal treffen beide ans Aluminium, vergeben darüber hinaus viele weitere Chancen. Und das ist für Bochum vor allem deshalb bitter, weil sie eben dieses Spiel verloren haben. Und das, obwohl Riemann beim entscheidenden Treffer sogar einen Strafstoß und den Nachschuss pariert. Und erst der dritte Versuch von Griffo, der ist dann drin. Also fass die bisherige Bochum-Saison in einer Szene zusammen. Hier bitte, da hast du es. Das war der 0:1-Treffer. Uli, wie bewertest du dieses Freitagabendspiel?
Ich glaube, auch hier ist es wieder so, dass Bochum eigentlich doch ein gutes Spiel wieder gemacht hat, aber eben keine Punkte geholt hat. Ne? Natürlich hat auch Freiburg eben immens viele Chancen, gerade zweite Hälfte gehabt, wo sie auch noch treffen müssen. Aber ich glaube auch, Thomas Reis war sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach dem Spiel. Und definitiv ist das, glaube ich, ein Spiel, wo Bochum viel rausziehen kann. Also ist vielleicht eine ähnliche Kerbe, in die ich da schlagen würde, wie bei der Hertha.
Felix?
Ja, ich würde aber eher noch das sagen, dass das Bochum genau das macht, was die Hertha eben noch nicht so hinkriegt. Also ich finde, dass Bochum so eine Mannschaft ist, wenn ich da jetzt die Liste mit ihren nächsten Gegnern durchgehe, habe ich das Gefühl, da kommen jetzt irgendwann Punkte, weil da kommt irgendwann dieses Spielglück immer zurück, ja. Also das, was was Riemann da jetzt erlebt hat am Freitag, das ist ja wirklich, also ich habe mir, meine Notiz war Riemann unglücklichster Typ der Saison, weil ich meine, das ist ja wirklich mittlerweile beachtlich, dass er eigentlich ein ja gutes Spiel macht und dann eine so eine Aktion hat. Ja, auch ich fand ja danach sehr interessant, er hat das ja auch auf Instagram bewertet, dass er das sehr schwierig findet, dafür Elfmeter zu geben. Das war sicher ein Elfmeter, aber ja, das, wie du schon gesagt hast, Max, das fasst die ganze Bochum-Saison bisher gut zusammen. Aber es läuft auch vieles gut und ich finde auch, dass das von den Spielern her, und das ist schon ein Kontrast zum Beispiel zu Hertha, ich da einige sehe, die echt mir gut gefallen. Also Stöder zum Beispiel spielt eine super Saison bisher schafft es eigentlich, eine Mannschaft sehr gut zu organisieren. Holtmann fand ich auch gut am Freitag. Und insofern ist da schon vieles, was mir Grund zu Hoffnung gibt und wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass Bochum, selbst wenn sie absteigen, dann werden sie das nicht so sang- und klanglos tun. Also ich glaube schon, dass da ja einfach über dieses Kämpferische und auch über den Sturm allein schon, der, das hat man ja auch in den Spielen davor gesehen, doch Torgefahr entwickeln kann. Da schon regelmäßig Punkte jetzt reinkommen werden bald.
Und das gegen eine gut organisierte Mannschaft wie Freiburg. Also insofern ist ja da das positive Fazit von Thomas Reis auch nachvollziehbar.
Ja, vor allem ja, natürlich also, auch vor dem Hintergrund, dass man aus einem 0-7 gegen Bayern kommt. Also das war ja, also so wie Dortmund eine Reaktion zeigen musste, war es bei Bochum jetzt ja auch gefordert. Und die gab es auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil man ja auch bei Freiburg gesehen hat, dass das schon, die spielen mittlerweile wie so eine Spitzenmannschaft, ne? Also du merkst irgendwie, okay, das ist jetzt nicht unser totales bestes Spiel des bisherigen Saisonverlaufs, aber wir werden dieses Spiel sowas von gewinnen. Und dieses Gefühl übertragen die halt schon beachtlich gut auf den Gegner. Und das ist schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Also für mich sind die neben Union das mit Abstand stärkste, die mit Abstand formstärkste Mannschaft, abgesehen vom FC Bayern natürlich, der ein bisschen in einer anderen Sphäre da schwebt, aber es ist schon beeindruckend zu sehen, wobei ich mich bei Freiburg dann trotzdem immer frage, wie jetzt dieses ganze Europa League Thema da reingehen wird, weil diese Energie zu halten, die sie da jetzt haben und auch diese Formstärke von Leuten wie Grifo, dass die nicht mehr irgendwann verschwindet, das hängt dann schon damit zusammen, dass du sie eben auch unter der Woche nochmal irgendwo anders auf dem Platz bringen musst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was da Hoffnung machen kann, ist, dass du in diesem Spiel zum Beispiel eine ganz zentrale Position neu besetzen musstest, nämlich die neben Nicolas Höfler, und da hat Jannik Keitel gespielt, außerdem Sedia wieder auf rechts, und ich würde sagen, das hat man nicht gemerkt und das ist etwas Positives. Also allerhöchstens in so einzelnen Situationen, die ein bisschen langsamer ausgespielt waren nach vorne, weil ich das Gefühl hatte, Jannik Keitel wollte da nicht das allerhöchste Risiko gehen. Also da gab es so 2-3 Situationen, da hätte Litz Doan noch anspielen können und hat den etwas riskanten Pass aber dann lieber nicht gespielt, was ich auch verstehen kann. Also da gibt es natürlich schon Spieler, die noch nachrücken können. Gleichzeitig stechen aber aus dem Kollektiv Freiburg dann doch einzelne immer heraus. Also du hast jetzt schon Grifo angesprochen, der hatte, ich glaube, 7 Schüsse am Schluss, 3 alleine bei seinem Strafstoß, den er ausgeführt hat. Er hat aber auch 5 Torschussvorlagen, hat es wieder mit Günther sehr gut geschafft, die Seite zu überladen. Michael Gregoritsch ist unglaublich wichtig für Freiburg, obwohl er erst so seit kurzem da ist. Interessant, wie wenig man über den Namen Höhler eigentlich noch spricht aktuell, obwohl ja dessen Verletzung durchaus ein großer Rückschlag war in der Vorbereitung auf diese Saison. Doan bringt auch eine ganz neue Qualität mit hinein in diesen engen Situationen, in denen Freiburg sich sonst eigentlich fast immer über den Pass versucht hat durchzuspielen. Hast du jetzt jemanden, der es auch mal mit dem Ball am Fuß macht, und selbst wenn er es nicht schafft, dann zieht das dann doch immer mal wieder Standardsituationen. Das hast du auch in diesem Spiel wieder gesehen, die ja Freiburg auch ganz gut verwerten kann. Und du hast Marc Flecken hinten drin, der auch in dieser Partie wieder die Null festgehalten hat. Also bei allen Chancen, die ja Bochum auch hatte, Flecken war spätestens dann der Punkt, an dem es dann nicht mehr weiterging. Das ist schon eine ganz gute Kombination.
Du hast halt mit Ginter und Lienhardt schon eines der nicht mehr nur formstärksten, oder also nicht mehr nur eines der vom Potenzial her besten Abwehrduos der Liga, sondern die sind einfach auch vom Namen her mittlerweile eines der besten, ne? Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie dass du sagst, ja, das sind jetzt zwei junge Spieler, die demnächst dann aber auch irgendwo den nächsten Schritt gehen werden, sondern es sind ja irgendwie relativ gestandene Bundesligaspieler, die da hinten verteidigen. Und ja, ein Name, den man auch nicht vergessen sollte übrigens, ist Schade, der natürlich auch noch ausfällt aktuell und in seiner, glaube ich, sehr langwierigen Verletzung, der ja auch noch zurückkommen wird, der ist auch noch so einer, ja. Den sollte man diesem ganzen Konstrukt, der kann dann auch noch mal so ein bisschen diesen speziellen Funken da reinbringen in die Offensive. Mhm.
Und inzwischen hat man ja auch echt viele Spieler dabei, die auch aus Freiburg kommen, ne? Also die auch bei Freiburg ausgebildet wurden. Wenn wie du angesprochen hast, Keitel ist, glaube ich, schon ewig da, ne? Mhm. Oder eine Lienhardt ist schon eine ganze Weile da, Günther, ne? Also das sind alles so Spieler, die auch in Freiburg groß geworden sind. Das finde ich dann immer noch mal umso beachtlicher für so eine Mannschaft, die jetzt auch oben mitspielt.
Ja, weil es Freiburg eben auch bewusst forciert. Also man hat jetzt zum Beispiel sich nicht noch nach der Eggestein-Verletzung, war das, glaube ich, kurz Thema, noch auf dem Transfermarkt für das zentrale Mittelfeld verstärkt, sondern man hat eben gesagt, nee, wir wollen einem Yannick Keitel da niemanden vor die Nase setzen oder auch einem Merlin Röhl, der jetzt gekommen ist, Robert Wagner, auch hochgezogen worden, junge 19-jähriger Spieler. Man möchte eben genau diesen jungen Spielern die Chancen geben. Noah Weishaupt durfte ja zum Beispiel auch spielen, jetzt wieder wurde eingewechselt gegen Bochum. Das ist eben Teil der Philosophie, auch in einer Europapokalsaison beim SC Freiburg, dass man sagt, der Weg muss immer frei sein für junge Spieler in den Kader. Dafür müssen die Minuten bekommen und dafür dürfen wir den Kader nicht überfrachten auf den Positionen, auf denen wir gerade vielversprechende Talente haben. Das greift ganz gut ineinander, muss man sagen.
Ja, beachtlich. Das ist ja, also bei anderen Vereinen, jetzt zum Beispiel bei RB Leipzig, ne, ist das ja auch ein Riesenthema immer, die Integration von jungen Spielern. Ne? Wie das in Freiburg gemacht wird, ist eigentlich ein Paradebeispiel. Natürlich sind das ein bisschen andere Voraussetzungen. Ne? Man spricht ja immer vom Biotop und sowas, aber trotzdem ist es sehr, sehr bemerkenswert, wie die das schaffen.
Ja, und genauso bemerkenswert, ich möchte es nochmal kurz betonen, bevor wir dieses Segment zumachen, Bochum hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, also Riemann verursacht zwar den Strafstoß, aber hat wieder 11 Paraden, hat super danach noch gehalten, Zoller und Holtmann hatten sehr gute Chancen, Stöger habt ihr auch schon gelobt, die sind definitiv aufgefallen. Bisschen ist es einem zum Verhängnis geworden. Also das ist interessant, dass es jetzt zum zweiten Mal Freiburg geschafft hat, mit einem langen Ball nach Anpfiff, den sie immer spielen, wenn sie den Anstoß ausführen, haben sie es jetzt nach dem Augsburg-Spiel jetzt schon zum zweiten Mal geschafft, da ein wichtiges 1:0 zu erzielen. Da könnten sich die Gegner ruhig mal drauf einstellen. Der nächste Gegner, der sich darauf einstellen darf, ist Leverkusen, bevor dann Freiburg international spielen wird, gegen Karabakh, gegen Olympiakos Piräus und gegen Nantes, den Verein von Lucien Favre. Das sind die Gegner des SC. Der VfL Bochum, der noch bei 0 Punkten steht nach 4 Spielen, wird jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen und dann auf Schalke antreten, also in kurzer Abfolge gegen die beiden Aufsteiger. Ich denke, ich muss da keine weiteren Worte zu verlieren zu der Bedeutung dieser beiden Spiele. Kommen wir zum letzten 1:0 des vierten Spieltags und dafür müssen wir nach Hoffenheim reisen. Einen Mentalitätssieg gab es da zu sehen. Das ist ein Zitat von André Breitenreiter nach dem Spiel. Dennis Geiger trifft in der 38. Minute mit einem wunderschönen Tor zum 1:0, aber mehr Tore gelingen Hoffenheim trotz sehr guter Chancen nicht. Augsburg tut sich offensiv aber noch schwerer, hat nicht mal große Chancen, zumindest habe ich mir keine so wirklich gemerkt. Uli, welchen Eindruck haben denn die beiden Teams auf dich hinterlassen?
Ich fand ja, dass Hoffenheim doch ein ganz solides Spiel abgeliefert hat. Ne? Also für mich sind die sehr passabel in die Saison gestartet. Und wenn ich mir jetzt mal das Tor angucke, ne? Jorginho hat da, glaube ich, einen Ball erobert auf Kramaric. Spielt dann so ein Diagonalball hinter die Kette in die Tiefe und da legt dann Skov auf Geiger ab. Also ich finde, das ist ein schnörkelloses Spiel. Ne? Also natürlich hätten zum Beispiel Dabur hat ja dann irgendwie kurz vor Schluss nochmal eine Riesengelegenheit. Also es hätte jetzt auch 2 oder 3-0 ausgehen können, das Spiel. Aber also grundsätzlich bin ich mit dem einverstanden, was Hoffenheim in der Saison spielt. Da hat, vielleicht hat sich Angelinho, weil wir das Thema ja vorhin hatten, doch gar keine schlechte Mannschaft ausgesucht.
Ja, zumindest kommt er auch immer besser rein. Also Angelinho hatte das erste Mal gefährliche Flanken, hat 4 Torschussvorlagen gegeben, 4 seiner 5 Flanken sind angekommen. Das war auch so ein Element dieses Spiels, dass Angelinho tatsächlich besser im Spiel war als bei den vergangenen Spielen von Hoffenheim.
Gehe ich absolut mit, ne? Da ist er noch ziemlich untergetaucht. Aber er kommt doch offenbar besser rein. Und was jetzt so Flanken angeht, das war jetzt in Leipzig nicht seine große Stärke und auch nicht so seine Aufgabe. Ne? Das war jetzt nicht so angelegt, das Spiel. Aber scheint er jetzt in Hoffenheim da vielleicht auch ein Stück weit andere Ansagen zu bekommen. Also hat mir auch ganz gut gefallen.
Mhm. Felix?
Ich bin ein großer Fan des Hoffenheimer Dreier-Mittelfelds da im Moment. Ich finde Geiger, Prömel, Baumgartner, das vereint schon sehr viel von so einem modernen Fußball, das man sich irgendwie vorstellt. Ne? Also sehr, sehr ballstark. Mit Prömel hast du so einen extrem kämpferischen Typen, der wahnsinnig laufintensiv unterwegs ist, und mit Baumgartner eigentlich einen Spieler, der immer so faszinierend ist, weil man jedes Mal, wenn man durchgeht, was seine wirklichen Stärken sind, fallen einem jetzt gar nicht so viele auf. Aber er schießt einfach wahnsinnig viele Tore, er kreiert wahnsinnig viele gute Situationen. Ich finde, er ist einer immer noch der unterschätzteren Bundesligaspieler in dem, was er da tut. Ich fand auch dieses Jahr bemerkenswert, weil ich habe Anfang der Sommerpause bei der österreichischen Nationalmannschaft mal mit ihm ein Interview gehabt, und da hat er auch gesagt, ja, er überlegt schon, ob er auch den nächsten Schritt jetzt irgendwie gehen wollte und machen, ob es da was gäbe. Und dann kam eigentlich relativ wenig Interesse dieses Jahr in seine Richtung. Und ja, da finde ich, haben sich die Hoffenheimer einfach gut gemacht, weil sie ihre Mannschaft da sehr gut zusammengestellt haben. Und das merkt man einfach, dass diese Mannschaft hat grundsätzlich das Potenzial, extrem erfolgreich zusammenzuspielen. Und ergänzt sich da, glaube ich, einfach sehr gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass so jemand wie Florian Grillitsch da noch fehlt, der auch erstmal ersetzt werden musste dieses Jahr nach seinem etwas fragwürdigen Abgang. Und ja, dieses Mittelfeld überzeugt mich sehr.
Mhm. Also Baumgartner, Geiger, Prömel, die hatten definitiv einen guten Tag. Dennis Geiger, nicht nur wegen seines Tores, sondern der hatte auch bei 37 Pässen eine 100% Passquote, und da war nicht alles nur Rückpässe. Also der hat wirklich nicht nur sein Tor geschossen, hat auch noch 3 Schüsse aufgelegt. Und Jorginho Rutter habt ihr ja auch schon angesprochen, als Uli von Jorginho gesprochen hat. Da hatte ich ganz kurz Olympique Lyon und Freistöße im Kopf. Aber dann habe ich mich erinnert, nein, wir sprechen hier über Hoffenheim.
Da ja, den meine ich.
Ja, ist mir dann schon doch aufgefallen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir bei Augsburg wieder eine Fünferkette gehabt, war so ein bisschen so eine pendelnde Fünferkette, fand ich. Da mussten immer wieder die Außenverteidiger weit vorrücken gegen den Ball. Iago hat als linker Innenverteidiger gespielt, Raube Leo daneben. Sehr breit war man im Aufbau aus der Dreierreihe, deswegen musste auch Hoffenheim breit auffächern. Jetzt hat man aber, also diese Dinge konnte man alle beobachten. Was man ein bisschen schlechter beobachten konnte, Uli, war, wie Augsburg eigentlich Tore erzielen möchte. Siehst du da eine Problemzone, oder kann man das vielleicht auch nicht erwarten? Auch hier haben wir ja erst das vierte Spiel. Wir hatten jetzt Pepe, Demirovic und Jensen, die haben in der Konstellation jetzt auch noch nie zusammengespielt in dieser, also bisher überhaupt beim FC Augsburg. Wie kritisch wärst du denn da?
An sich ist ja, also bis zum 16er würde ich sagen, hat Augsburg ja jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Aber dann, wie du schon jetzt andeutest, also sind einfach zu wenig wirklich zwingende Torschancen dann dabei rausgekommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das doch so ein Abstimmungsproblem ist. Also da wären sich auch so ein junger Stürmer wie Demirovic zum Beispiel, von dem ich eigentlich viel halte, ne? Der hat mir bei Freiburg sehr, sehr gut gefallen. Aber der wird sich dann noch finden müssen, und vor allem seine Mitspieler werden ihn finden müssen. Also da würde ich jetzt mal noch keine Lanze über diesen Sturm oder diese Offensive brechen. Aber generell ist ja, glaube ich, schon mal zu erkennen, dass Augsburg jetzt eher im unteren Drittel zu finden sein wird in der Saison. Ne? Also da ist es jetzt auch generell für so einen Stürmertypen wie Demirovic wird es schwer. Der hat sich da schon in anderes Fahrwasser begeben, als er jetzt in Freiburg zuletzt unterwegs war. Warum eigentlich?
Ja. Gut, ich glaube, dass Freiburg sehr interessiert an Michael Gregoritsch war. Ja. Und dann gab es diese Option, das wird ja auch ein internes Signal an Demirovic gewesen sein. Also ich nehme auf jeden Fall wahr, ich meine, wir hatten ja letzte Woche erst den Schwerpunkt zu Augsburg, deswegen müssen wir da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich gucke ja, wenn ich es schaffe, alle Pressekonferenzen der Spiele nochmal nach und scrolle ganz gerne immer nochmal so quer über die Kommentare drüber, und bei Augsburg ist gerade sehr viel Unzufriedenheit zu lesen. Jetzt darf man natürlich nicht Internetmeinung mit gängiger Meinung verwechseln, aber da sehen schon viele, also ich habe viel Zuspruch für Enrico Maaßen gelesen und viel Kritik an Stefan Reuter, um es mal so zu sagen. Also ein Kommentar ist mir im Gedächtnis geblieben, da hat jemand geschrieben, mit vielen Ausrufezeichen versehen: Herr Reuter, jetzt müssen Sie nur noch einen mittelklassigen Zweitliga- oder Drittliga-Stürmer holen, dann haben Sie Ihren talentierten Trainer endgültig im Regen stehen lassen. Das fand ich vom Twist, den dieser Kommentar genommen hat, irgendwie recht eindrücklich. Ein Torschuss hatte am Ende Augsburg aus 11 Schüssen insgesamt. Also das war offensiv eben sehr wenig. Was mir da noch aufgefallen ist, Rex Bitschei, der schade, dass ich nicht in Augsburg war, in Hoffenheim war, die Frage hätte ich gerne gestellt. Ich hatte das Gefühl, Rex Bitschei hat manchmal in der eigenen Hälfte das gemacht, was er in der gegnerischen Hälfte hätte machen sollen. Also Augsburg ist wieder hoch angelaufen, dann musste Rex Bitschei auch rausschieben, also musste eben durchschieben, und das hat er manchmal aber auch in der eigenen Hälfte gemacht, und dann waren riesige Räume in seinem Rücken frei, in die Hoffenheim auch wirklich relativ kalkuliert dann reinspielen konnte. Da konnten Baumgartner, Geigner, Prömel, die konnten da wirklich zeigen, was sie können. Ich hoffe, dass Enrico Maaßen das nochmal thematisiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war. Da hat man noch gesehen, Rex Bitschei ist ja auch erst neu bei Augsburg. Vielleicht ein bisschen überoptimiert manchmal. Felix, wolltest du noch was ergänzen?
Nee, nur, dass ich dir recht geben wollte, dass das Augsburg dieses Jahr ein Dangerous Game spielt mit dem Kader. Also das ist... das ist schon mutig, glaube ich, weil du hast jetzt auch einfach gespürt, dass so Leute, die das letztes Jahr auch noch durchgetragen haben, wie Caligiuri, die kommen so ein bisschen in ihre Leistungsgrenzen langsam. Du hast in der Verteidigung einfach, ja, also wenn deine Antwort auch dann in der Defensive noch die Verpflichtung von Julian Baumgartlinger ist, okay, das ist schon mutig alles, ne? Und ich finde es sehr spannend, dass sie sich als einer der wenigen Bundesligisten da jetzt noch nicht verbessern konnten, aber vielleicht Augsburgen sie sich ja wieder durch die Saison. Ist ja so bekannt, ne? Also das ist ja das letzte Jahr, die letzten Jahre eh immer schon das Ding gewesen, dass man sie eigentlich vom Kader her auf Rang 17 oder 18 getippt hat, und irgendwie haben sie es trotzdem immer wieder geschafft. Und Arne Meyer ist ja noch da, als der ehemalige talentierte deutsche junge Spieler.
Ja, und Niklas Dorsch kehrt irgendwann zurück, und Maximilian Bauer, der sah jetzt nicht so toll aus gegen Hoffenheim, aber der ist eben auch erst noch ganz neu mit dabei.
Ja.
Also es gibt schon interessante Ansätze, gerade auch in der Jugendlichkeit dieses Kaders. Das haben wir alles im Schwerpunkt thematisiert. Wir gucken es uns einfach an, wie es jetzt weitergeht gegen Hertha. Das wird wichtig, haben wir vorhin angesprochen, im Hertha-Segment. Heimspiel gegen Berlin und dann auswärts bei Bremen. Das werden zwei wichtige Spiele für die Augsburger, und Hoffenheim wird jetzt dann nach Dortmund reisen, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Hoffenheim steht jetzt bei 9 Punkten, also 3 Siege, eine Niederlage. Das lief doch alles ganz fantastisch bisher. Ganz fantastisch lief es auch für den ersten FC Köln, allerdings unter der Woche. Da hat man es nämlich geschafft, sich für die Europa Conference League zu qualifizieren. Gegen den VfB jetzt am Sonntag war es vielleicht nicht ganz so fantastisch. Trotz Überzahl gelingt den Kölnern kein Tor. Im Gegenteil, dass auf der anderen Seite auch eine Null auf der Anzeigentafel steht, das hat Köln vor allem Marvin Schwäbe zu verdanken, vielleicht auch ein bisschen der Chancenverwertung von Stuttgart. Da kommen wir dann zu einer Henne-Ei-Thematik. Der Endstand dieses Spiels, Felix, ist 0:0. Ein Spiel mit Platzverweis. Nicht nur für Matarazzo, sondern auch für Luca Pfeiffer, der gespielt hat, anstelle von Sascha Kalajdzic, der das Trainerteam und Sven Mislintat darüber informiert hat, gerade nicht den Fokus auf dieses Spiel zu haben und sich deswegen eben nicht dafür fit zu fühlen. Also es gab so viele Themen, die reingespült sind in ein dann irgendwie auch wildes Spiel. Was hast du denn mitgenommen aus diesem 0:0?
Also eine steile These, die ich ja gleich mal am Anfang vortragen kann.
Sehr gerne.
Nämlich, dass dadurch, dass diese Überraschungsmannschaften der letzten Saison jetzt auf einmal in europäisch spielen werden, so wie eben der erste FC Köln, das Niveau nicht zwingend höher werden wird. Das ist jetzt meine Meinung nach diesem Spiel. Also ich glaube schon, dass man sieht, okay, das wird einfach auch viel Leiden fordern und da wird viel Arbeit reinfließen in diese Spiele nach den Europa Highlights und das hat man auch heute gespürt, dass die Kölner sich so ein bisschen schwer getan haben, damit den Mittelweg zu gehen. Also ich fand, sie haben eben nicht dieses wahnsinnige Baumgart-Pressing gespielt, was sie so auszeichnet, sondern sie haben so eine Mittelvariante davon versucht, die aber einfach schwierig zu spielen ist, ne? Dass du kontrolliert spielst, aber nicht ganz in der ersten Linie angreifst. Das ist gegen so eine Mannschaft wie Stuttgart insofern gefährlich, dass du halt dann zweimal Silas, Katompa und Bumper frei durchlaufen lässt, der eigentlich das 1 und 2-0 erzielen muss, wenn Schwebe das nicht so überragend hält. Und dann wäre dieses Spiel aus Kölner Sicht dann auch ganz anders ausgegangen, glaube ich. Also ich bin da schon sehr auch bei Matarazzo und Mislintat, die ja nach dem Spiel gesagt haben, wenn sie da in Führung gehen, dann geht dieses Spiel für sie aus und wenn sie die rote Karte nicht bekommen, dann geht es wahrscheinlich auch für sie aus. Und das sehe ich schon auch eher so. Und bin gespannt, wie die Kölner sich da in den nächsten Wochen entwickeln werden in diesem Spannungsfeld zwischen Europa-Highlights emotional und dann doch schwierigen Bundesligaspielen. Das ist so mein Takeaway aus dem Spiel. Und zum VfB habe ich auch noch einen, aber ich will nicht die ganze Zeit reden, insofern.
Bleiben wir noch kurz beim FC.
Ja.
Ja, also der FC hatte die Spielkontrolle, sehr viel Ballbesitz, ich muss es nochmal genau nachgucken, 64% Ballbesitz. Hat natürlich auch ein bisschen mit dem Platzverweis zu tun, aber auch schon vorher gab es da ein Übergewicht. Aber das Problem war, dass der FC drei Dinge hat er nicht geschafft. Also in den Duellen, fand ich, war die berühmte Intensität, die unter Steffen Baumgart eben immer eingefordert wird, die waren oft nicht da, nicht bei allen. Also Jonas Hector hat da die Zweikämpfe so geführt, wie man es von ihm gewöhnt ist. Aber bei manch anderem kam er da ein bisschen zu spät. Dann hat der Flügelfokus nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch die frühe Verletzung von Olesen eine Rolle gespielt hat. Für ihn kam dann Duda und der hat mir nicht so gut gefallen, aber ohne, dass ich es jetzt nur an ihm festmachen wollen würde. Aber ich finde, Köln ist fast gar nicht in diese Situation gekommen, dass man eben den Außenspieler Hector Schmitz, dass man den hinter die Kette irgendwie in eine Situation bringt, in der er flanken kann oder eben vielleicht auch nach innen ziehen kann. Denn das war auch ein Problem. Wenn geflankt wurde, dann kamen die nicht an. Also 23 Flanken, 3 davon sind angekommen. Da ist eben mit Dietz und Thiemann, die gestartet sind, die sind eben logischerweise kein reiner Anthony Modest-Ersatz und Mavropanos, Anton und Ito haben das auch sehr gut rausverteidigt. Also sprich, Köln war auch so ein bisschen seiner Stärken beraubt. Und der dritte Punkt war, und das ist, glaube ich, das, was dann am schwierigsten zu analysieren ist, denn man konnte es nur beobachten, aber man kann nicht sagen, wo es herkommt. Fehler im Aufbauspiel. Also die größten Chancen hatte Stuttgart, vor allem in der Anfangsphase, in der Stuttgart sehr, sehr gut war, die ersten 15 Minuten sehr deutlich überlegen. Die größten Chancen hatte Stuttgart neben eben dem, was man sich selber herausgespielt hat, nach Fehlern im Aufbauspiel vom FC, wo die immer wieder dann in einer Restverteidigung erwischt wurden, weil sie einfach den Ball ungünstig verloren haben. Und das ist so eine Kombination aus drei Sachen gewesen, die dann trotz Überzahl, glaube ich, dazu führen, dass der FC wirklich ganz gut weggekommen ist mit diesem Punkt.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass das, ja, wie gesagt, das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Das wäre auch sehr verdient gewesen, wenn Stuttgart das gewonnen hätte und das trotz dieser gewissen Unruhe, die ja du schon angesprochen hattest, mit Kalajdzic, der kurz vorm Spiel rauszieht, auch mit einem Borna Sosa, der im Moment einfach nicht ganz da ist. Das merkt man. Also so ein bisschen wie wir vorher über Konrad Leimer in Leipzig gesprochen haben, dass den auch einfach dieses Thema noch beschäftigt und das finde ich, merkt man schon auch spielerisch, dass er nicht so diese letzte Überzeugung hat, die er beide immer ausgezeichnet hat. Also sowohl Kalajdzic als auch Sosa haben, glaube ich, doch ein sehr physisches Spiel gespielt beim VfB. Und wenn das dann halt ein bisschen wegfällt, dann merkt man da Unterschiede. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es dem VfB da so gehen wird mit Pfeiffer eben vorne. Also das ist schon die Physis ist natürlich da. Das ist, hat auch Mislint hat letztens mal ganz gut gesagt, dass sie natürlich einen Spielertyp wie Kalajdzic gesucht haben. Aber ich glaube, man wird schon noch, man wird den Sascha da schon noch sehr vermissen vorne, wenn er denn wirklich geht, weil das diese Kombination aus ihm und Silas könnte wirklich sehr gut funktionieren. Das hat man auch heute wieder gespürt, dass immer dann Silas seine besten Momente hatte, wenn jemand anderer sozusagen den Ball gesichert hat und er dann laufen konnte. Mhm. Und das wird so ein bisschen problematisch werden, wenn das nicht weg oder wenn das nicht da ist, weil ich glaube, dass Pfeiffer da ein bisschen brauchen wird, um in diese Rolle wirklich reinzukommen auf Bundesliga-Niveau. Das wird ein bisschen dauern.
Ja, nicht nur wegen des Platzverweises, der, glaube ich, unstrittig war. Was man aber auch sehen konnte, war, dass die Spieler links und rechts von ihm wirklich einen guten Tag hatten. Also aus Chris Führich würde ich da gerne nochmal hervorheben. Der musste dann nach dem Platzverweis raus, was schade war, weil der hatte wirklich eine tolle erste Hälfte. Auch die Art und Weise, wie die Chancen von Silas, vor allem die zweite, herausgespielt wurden, das war wirklich schulbuchmäßig. Da war es auch Führich, der erst Silas, glaube ich, auch, ja, ich glaube, es war Silas, gefunden hat, aus einer Pressing-Situation des FCs heraus, wo eben die Intensität nicht da war, das, was ich vorhin angesprochen habe. Und dann war es eine Steil-Klatsch-Kombination mit Pfeiffer und dann der tiefe Ball, also Steil-Klatsch-Tief, sagen dann die modernen Trainer dazu. Und dann lief Silas ewig alleine auf Marvin Schwäbe zu und vielleicht war es ein bisschen zu lange. Und Marvin Schwäbe hat eben aber auch einfach wieder absolut fantastisch gehalten. Das gehört zu diesem Spiel auch mit dazu. Also wir haben, ich glaube, du hast es geschrieben, Torhüter-Spieltag hast du in unserer Spieltagsgruppe geschrieben, würde ich absolut zustimmen, was für tolle Torhüterleistungen wir gesehen haben.
Ja, absolut. Ich fand es war schon sehr, also nicht nur im Positiven, auch mit Riemann haben wir auch angesprochen, bisschen tragisch teilweise und ab und zu hat man diese Spieltage, wo es irgendwie sehr viel um Torhüterleistungen geht, ne?
Da kann man sich auf die Keeper-Analyse bei Cavanis Friseur sehr freuen. Die Podcast-Folge empfehle ich jetzt einfach mal, obwohl sie, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht mal produziert ist. Na klar, wir nehmen ja nach dem Spieltag auf. Kann ja gar nicht sein. Ansonsten Stuttgart, Mafropanus war so ein bisschen der Mann des Spiels mit einer klärenden Aktion auf der Linie und hatte 5 Schüsse. Sagt natürlich auch ein bisschen was aus, dass er die meisten Abschlüsse hatte auf Seiten des VfB.
Ja, es ist halt auch Tag oder das Wochenende der Van Beuten-Rückkehr in die Bundesliga gewesen, ne? Mit De Ligt, der im Sturmzentrum spielt, mit Mafropanus.
Ja, Moment mal,
wir haben bei der SZ ja ein Stürmer-Ranking gemacht, im Sinne von, wer wird nach Lewandowski der neue Torschützenkönig, und wir waren uns einig, dass der Stuttgarter Kandidat eindeutig Mafropanus ist in diesem Bereich, ne?
Ja, ich halte aber diesen Van Beuten-Vergleich im Fall von Mafropanus für extrem ungerechtfertigt, also wenn Van Beuten so gedribbelt hätte wie Lucio mit dem Körper von Van Beuten, dann würde es passen. Also es ist eher so ein Mix. Ich finde die Dribblings nach vorne von Mafropanus, dieses Vorstoßen, er steht ja nicht vorne und wartet auf den langen Ball, außer halt bei Standardsituationen, sondern er rückt ja eben nach. Das ist, hat schon nochmal eine andere Dynamik. Also ein Van Lucio. Genau. Ach ja. Also es war am Ende ein 0:0 für den VfB. Damit steht der VfB bei 3 Punkten jetzt nach 4 Spielen, aber man hat auch noch nie mehr als 2 Gegentore kassiert. Das war gegen Werder den Fall und für Köln, die stehen jetzt dann eben bei 6 Punkten nach 4 Spielen, haben aber auch die Conference League erreicht. Da wird man treffen auf Nizza. Habe ich vorhin Nizza mit Nord verwechselt im Freiburg-Segment?
Ja, aber ich wollte es nicht sagen.
Meine Güte, ja, Herr Ost, das ist ja wirklich schlecht. Also hier ist jetzt der Favre-Club. Meine Güte, das ist ja peinlich. Also,
aber Nord ist der Club wessen Spielers, über den wir auch gesprochen haben? Kolomoani, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch aus Nord gewechselt.
Kam der nicht aus Rennes? Ach, ich komme da immer durcheinander. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich drücke mich jetzt einfach um eine Antwort. Es wird bald wieder internationale Kurzpässe geben. Dann kann ich diese Lücken füllen. Und du hast natürlich recht, Kolomoani kam aus Nantes. Ich hätte einfach ganz selbstbewusst sagen sollen, ja, so ist es. Aber dazu bin ich zu so später Stunde nicht mehr in der Lage. Also, Köln spielt jetzt dann in Wolfsburg und dann sind eben die Gegner in der Europe Conference League Nizza, Slovatsko und Partizan Belgrad. Belgrad, das sind die drei Gegner, die der erste FC Köln zugelost bekommen hat. Und der VfB Stuttgart wird jetzt dann zu Hause gegen den FC Schalke 04 spielen. Und eins der großen Themen wird dann natürlich sein, ob man mit Sascha Kalajdzic dann noch antreten wird. Am Donnerstag schließt das Transferfenster, es wird allerhöchste Zeit. Bin mal gespannt, wie das alles dann aussieht und eigentlich ganz schön, dass Nina sich damit dann rumschlagen muss mit all diesen Transfers, die da noch passieren werden oder eben auch nicht geschehen werden. Ich freue mich schon auf die nächste Schlusskonferenz. Jetzt erstmal möchte ich mich aber bei euch bedanken. Ganz herzlichen Dank an Uli Krömer, freier Journalist und Autor der @handballkurti. Auf Twitter ist es auch immer noch einer meiner Lieblings-Twitter-Handle von Gästen, muss ich wirklich so sagen, Uli. Schön, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
Jo, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Und herzlichen Dank an Felix Haselsteiner, auch freier Sportjournalist und Autor der @FelixHA18 auf Twitter, wird natürlich auch alles verlinkt. Danke dir, lieber Felix, dass du hier mit dabei warst. Dann ist nämlich auch immer der Anteil an Österreich-Referenzen viel höher, wenn du hier bist. Weiß gar nicht, warum.
Das könnte was mit mir zu tun haben. Nein, hab mich sehr gefreut und Österreich-Referenzen gibt es dann demnächst irgendwann wieder bei Gelegenheit.
Ich habe neulich drüber nachgedacht, haben wir nicht das Spiel England gegen Österreich bei der Männer-EM gemeinsam hier verfolgt oder
Italien gegen Österreich? Österreich.
Italien gegen Österreich.
Ja, absolut. War's. Deshalb Nein. natürlich auch viele Kalajdzic-Momente gemeinsam zurück in Erinnerung gerufen. Ja, also es ist, ne, ich bin immer für Österreich Referenzen zu haben und man kann ja auch mal einen Kurzpass aus Österreich machen, nur so als Vorschlag.
Ja, vielleicht mache ich jetzt aber dann trotzdem erstmal ein paar Tage Urlaub. Und
dann ich kann auch Urlaub in Österreich machen, das ist auch möglich.
Ja, das ist auch möglich, jetzt aber gerade nicht geboten. Aber ja, gut, also ich danke euch beiden sehr herzlich und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch für euren Input unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich bin mir ganz sicher, dass sich Nina nächste Woche zusammen mit ihren Gästen auch sehr freuen wird, wenn ihr da Input gebt. mitmachen.rasenfunk.de ist die richtige Adresse. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen, jetzt so langsam geht es ja auf die NFL-Saison zu, wenn ihr euch dafür interessiert, dann kann ich euch sehr Downset Talk ans Ohr legen. Das ist meiner Meinung nach der beste deutschsprachige Football-Podcast, sehr analytisch, so wie ihr es eigentlich mögen müsstet, wenn ihr den Rasenfunk bis hierhin gehört habt. Also hört euch Downset Talk an, die haben auch Division-Previews zu allen Divisions gemacht, da könnt ihr das nochmal genauer nachverfolgen. Und dann möchte ich euch noch sehr empfehlen, Unter freiem Himmel, das ist ein Podcast über das Leben als Obdachloser in Berlin. Unheimlich interessant, auch ganz wichtiger Realitätscheck, viele Dinge, die man so auch im persönlichen Erleben vielleicht auch schon mal hatte, erklären sich dadurch auch, es ändert die Perspektive. Unbedingte hohe Empfehlung, Unter freiem Himmel habe ich sehr gerne gehört und es ist auch nicht überdramatisiert, sondern hört sich sehr gut weg. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.